있지. Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am 1. April um insgesamt 14.59 Uhr und 33 Sekunden. Ihr hört das Fachmagazin für
Schönheit und Gesundheit.
Und Faulheit und
Trägheit mit Bundesberger Frank.
Und Bundesberger Tim.
Der Tanzweg mit Berger und Berger.
Hosen sollten 1 Zentimeter über den Boden ragen, Herr Berger. Wussten Sie das?
Ich weiß, dass jedes zweite Kindergartenkind zu kleine Schuhe trägt.
In mageren Jahren kommen mehr Mädchen zur Welt.
Wer Alkohol zu trinken glaubt, der findet sich schöner.
Danke, Herr Berger. Dieses Thema habe ich auch gefunden. Das wollte ich jetzt auch ansagen. Broadcast 2000. Ben Browning, I Can't Stay im Tanztee um 15:06 und insgesamt 35 Sekunden. Herr Berger, was haben Sie heute für eine Hosen an? Ich habe gar nicht genau geguckt. Ihr Pullover ist ja schon mal recht frisch, hellblau. Eine Jeans und der verrenkt sich quasi das Knie.
War gar nicht so schwer, wie ich dachte.
Das Bein, ist es leichter geworden, Jan?
Obwohl man ja sagen soll, ist gar nicht so einfach. Gegenüber Kleinkindern soll man das sagen, denn das Wort einfach bleibt bei der Göre hängen.
Ja, ja.
Und zum Schluss merkt sich dieser Wurm, einfach.
Einfach.
Ist gar nicht so einfach, auch wenn etwas schwer war, zum Beispiel die Glühbirne herauszudrehen oder was weiß ich was. Kinder so im Haushalt für Aufgaben erledigen, wie Staubsaugen oder Fenster putzen. So die kleinen Hobbys und...
Das Kind soll sich nicht merken, das Wort einfach?
Nein, man soll nicht sagen, ist
das
ganz
schön. Das war gar nicht so einfach.
Man soll nicht sagen, es ist schwer, sondern man soll lieber sagen, ist gar nicht so einfach.
Ach so.
Dann bleibt es bei dem Kind hängen, ja, Staubsaugen ist gar nicht so einfach, also ist schon die bessere Variante von, na geht doch, ist doch einfach.
Ja. Herr Berger, mit Ihrer Jeans sehen Sie ja heute recht gut gekleidet aus, mit Ihrem hellblauen, himmelblauer Pullover.
Danke.
Das ist wirklich, das macht was her heute.
Ja, ich dachte, wir brauchen einen Kontrast zu diesem Wetter.
Können Sie sich mal hinstellen, ich würde gerne wissen, ob Ihre Hose unten bis 1 Zentimeter über den Boden ragt, also... Gut, sehe ich jetzt nicht, ist ein Tisch dazwischen. Gut, kann ich mir vorstellen, ist viel zu hoch, ja.
Da haben Sie mit Sicherheit recht, aber dann schleift das doch.
Nee, bei Jeans ist ein typisches Phänomen, ja. Erst wird der Stoff an der dicken Kante am Hosenbein dünner, dann trennen sich erste Fäden ab und zum Schluss flattern lange Fransen um den Fuß. Mit der passenden Länge lässt sich das jedoch vermeiden, Herr Berger, sehen Sie?
Ja, ich weiß nicht, also bei mir entstehen die ersten Fetzen zwischen dem Schritt. Und zwar genau zwischen den Schenkeln, da reibt man die Hose auf und da wird sie immer dünner und dünner.
Genau, und dann nach ein paar halben Jahren oder Jahren wird sie da an der Stelle auch immer dicker, weil da Flicken reinkommen.
Genau, habe ich machen lassen.
Ja, ja, natürlich, muss man ja machen. Jeans fransen in der Regel aus, weil sie zu lang sind. Daher sollte das Teil am besten von vornherein auf die richtige Länge gekürzt werden.
Ja. Aber es sollte eher gestickt werden, sonst Flicken sieht nicht so schön aus und das geht sich auch schlecht.
Gestickt, so schön was Buntes drauf gestickt.
Nein, man kann in Faserrichtung, Sie kennen das vielleicht von einem Braten oder so oder von einem dicken Steak, wenn Sie das langsam aufbrechen und in das zarte Rosa.
Genau, man kann auch entgegen der Faserrichtung schneiden. Ja,
und das ist nicht so leicht.
Und bei der Hose sollte man bitte in Faserrichtung häkeln, wenn
sticken.
Ein Loch sticken.
Das andere häkeln.
Ja. Ach so, ja.
Also nicht selber. Ich kann das ja gar nicht. Mhm. Ich habe zwar damals in der ersten Klasse sticken gelernt, aber nur so Muster.
Optimal fällt die Hose, wenn sie etwa 1,5 bis 1 Zentimeter über dem Boden hängt, sagt Blanka Popp von der Nähschule München. Blanka Popp.
Blanka Popp. Also wir durften nur bestimmte Zeichen sticken, nicht alles. Eigentlich mehr so immer so Striche.
Ja.
Und später, das war so die frohe
Hoffnung.
Haben
Sie das früher gemacht in Nadelarbeit?
Ja, und später hätten wir Hornfeilchen sticken dürfen.
Ja, und?
Aber dann kam die friedliche Revolution.
Oh.
Und das war so das Eigentliche, warum ich dabei blieb, weil ich mich an diesen Blumen erfreut habe und dachte, na, bald dürfen wir auch buntes Nähzeug
aber
benutzen.
Aber jetzt für Sie persönlich, war denn die friedliche Revolution Ihr persönliches Aus in Sachen Nadelarbeit?
Ja, vorher haben wir ja in Grau und in Schwarz gestickt. Und die bunten Hornfeilchen kamen nie dran und das war eine herbe Enttäuschung für mich. Ich war enttäuscht, dass die friedliche Revolution gekommen ist.
ne, hatte jeder, hat alles hat Licht und Schatten, ja?
Ja. Ja. Aber die Schulspeisung wurde besser.
Also Frau Blanka Popp von der Nähschule München rät, die Fransen an den Hosenbeinen abzuschneiden und die Kante mit einem Zickzackstich der Nähmaschine einzufassen. Das, der ist zwar zu sehen, hält aber immerhin den Stoff zusammen.
Das sieht doch auch scheiße aus.
Ja, scheiße aussehen, ist ja auch relativ, Herr Berger, gucken Sie sich doch mal an.
Wir als Prekariat haben da keine Wahl, oder was?
Ja. Wo sie sich die Hose zusammensticken, ob im Schritt oder
der Einzige, der hier was Gesticktes trägt, das sind Sie, Herr Berger. Und zwar haben Sie eine fünfzackige Krone.
Ja, die habe ich auch selbst gestickt, ja.
Hm. Haben Sie selber, ja?
Natürlich.
Na, ich glaube, bei Ihnen bricht langsam was raus.
Ja, Herr Berger, wie ist denn...
Zeigen Sie mir doch mal Ihre Füße, Herr Berger. Nee, jetzt ich möchte mal sehen, wie hoch Sie mit Ihrem... Aha, ohne... Ja, da war ja noch der Schuh dran.
Da war der Schuh dran?
Ja.
Am Fuß. Ja, riesen Überraschung.
Wie viel Spielraum haben Sie in Ihrem Schuh? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr intime Frage. Die können wir aber auch gern nach zwei Liedern beantworten.
Hinten, vorne, oben?
Nach hinten und vorne. Oder wenn Sie hinten dran sind, am Hacken, am Schuhrücken sozusagen.
Ich würde es schätzen, mal so einen halben Zentimeter.
Ein halb, ja. Das ist schon mal gesund.
Ja.
Und haben Sie einen römischen Fuß?
Das heißt?
Der zweite Zeh ist länger als der erste. Der erste ist der große Onkel.
Als der Zehdaumen.
Ja, weil ich habe einen römischen Fuß, habe ich mir sagen lassen.
Der Zeigezeh ist länger, ja.
Ja, der ist bei mir, ist ganz normal für mich.
Hat man doch. Und wie sieht's, und was ist, wenn man keinen römischen Fuß hat?
Dann ist der große Onkel der größte Zeh unter den Zehen. Und dann geht es absteigend, wird es immer kleiner.
Ja, das gibt's auch, ja?
Ja, das habe ich gehört. Habe ich beim FKK gesehen.
Haben Sie gesehen, ja, beim FKK. Und am Badestrand, wo Textil ist, da sieht man das ja nicht, weil grundsätzlich hat man da
geht
auch die
nicht
Füße
überall
bekleidet.
Die versinken ja, die Füße in den im Sand, in der Erde, hätte ich fast gesagt.
Es ist ja eigentlich auch Taktik der Sendung, dass die Themen, die wir hier raussuchen, der andere Berger ja nicht weiß. Jetzt haben wir gerade eben zwei Themen auf dem Tisch gehabt, die wir beide gleichzeitig ansagen wollten. Was sind das heute? Hier ist heute 1. April oder sowas?
Ja.
Aha, dann schießen Sie mal los mit Ihrem Thema.
Bei mir geht es um eingefärchte Zehen.
Ah, deswegen kommen die Römerfüße jetzt.
Genau, wie ich es schon gesagt habe. Reden wir nach der Musik weiter über jedes zweite Kindergartenkind. Das trägt nämlich viel zu kleine Schuhe.
Jedes zweite Kindergartenkind?
Und das liegt nicht an der Kinderarmut hier in Deutschland.
Woran liegt das? Können Sie mal kurz sagen?
Das liegt an den Eltern, die sich von ihren Kindern belügen lassen.
Aha. Weiter geht's im Tanztee mit Musik. Die Band heißt Geographer und der Song Lover's Game.
Well, I just cannot tell one from the other. That's the way it's got to be.
Mike Flowers Pops Groovy Place. 15:20 und insgesamt 47 Sekunden. Herr Berger, die Kinder, was war das? War das jetzt mal mit Kindern?
Ja, und
eins ihrer Lieblingsthemenobjekte, ja?
Ja, neben alten Menschen
und Männern und Frauen.
An sich, ja.
Alles.
Eigentlich.
Tiere.
Was mir vor die Flinte, was mir vor die Augen, vor die Gusche. Wir haben eine Meldung bekommen in Studio von einem Hörer Karl, der uns einen Tipp gab. Und ich habe nochmal nachgeguckt, die Göttin Felicitas, also die Göttin für das fortwährende Glück und den Segen, die ja sehr wichtig ist bei den 1, 2, 3, 4, bei den Füßen. Ne? Wer schlecht zu Fuß ist, der hat immer was zu tun. Es gibt ja so ganz faule Menschen, die haben so einen kleinen Kieselstein im Schuh.
Ja, und dann sind sie ein bisschen schneller unterwegs.
Ja, und die latschen oder trotzdem weiter. Nicht. Die haben es dann besonders eilig, aber die wollen unbequem gehen und hören nicht auf, den Kieselstein drin zu lassen.
Ach.
Das ist so ähnlich wie mit Absicht unbequem sitzen
sich
und den
bestrafen,
Schlüssel.
Sich selbst bestrafen, weil man zu faul ist.
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und sie wollen aber nicht bequem sitzen, dann stecken sie sich ihren Schlüssel in die hintere Gesäßtasche, sodass sie immer drauf sitzen und das unangenehm ist.
Nee, ist bei mir eher andersrum. Immer alles ausräumen, bevor ich mich hinsetze aus den Hosentaschen.
Ja, und dann auf den Tisch verbreiten und erstmal so Revier markieren.
Alles überall abstecken.
Ja, die 5 Panzerschrankschlüssel, was man, was so üblich ist stattdessen. Ja. Und ich habe mich nochmal orientiert im
Herr Berger, wenn Sie aus dem Haus gehen, zählen Sie dann auch bis 3 oder bis 4?
Nee, ich taste mich, wie ich das gewohnt bin, wenn ich aus der Kneipe komme, von einem Bullen abgetastet werde, taste ich mich selber ab.
Und dann müssen wir bis vier zählen. Ich glaube, bis vier. Also, Brieftasche?
Habe ich nicht.
Oh, Schlüssel, Autoschlüssel, Telefon.
Okay.
Die vier Sachen.
Telefon, Schlüssel, das ist es eigentlich.
Ja, 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 stimmt.
Und manchmal noch, weil ich so ein junges Gesicht habe, brauche ich auch meinen Ausweis. Sonst lassen die mich eventuell nicht in die Örtlichkeit hinein.
Mhm.
Also laut Wikipedia gibt es nicht nur den römischen oder griechischen Fuß. Also Herr Berger meinte, die zweite Zehe ist länger als die Großzehe. Und beim Ägyptischen ist es so, die zweite Zehe ist kürzer als die Großzehe.
Ah, oh, das ist aber komisch.
Und jetzt der römische Fuß, den es auch gibt, auch quadratischer Fuß genannt. Die zweite Zehe und die Großzehe, die sind
gleich groß.
Ja.
Ah, dann haben Sie ja wissentlich gelogen vorhin, unwissentlich.
Ich wurde von einem Hörer verbessert. Und ja, liebe passiert. Hörer, ihr könnt das auch. Schickt eine E-Mail an live@loro.de.
Nee, an, doch, richtig.
Oder geht auf Facebook auf die Seite und
oder ruft an. Oder
gründet eine Fanseite und dann kommuniziert mit uns.
Ja, genau.
Gut, Herr Berger. Zu den eingefärbten Zehen von Kindern.
Jetzt gibt es ägyptische, römische und was gibt es noch für Füße?
Griechische.
Ah, griechische.
Und bei den griechischen ist der zweite Zeh länger als der erste Zeh.
Ja, aber wenn das kürzer ist, das ist ja dann, wird an der Mittelzeh auch wieder länger? Ist da, oder ist dann eine gewisse Kontinuität erkennbar?
Ja, also viel wichtiger ist, von wo man auszählt. Also in Fahrtrichtung links beginnen.
Ach so. Ja, beim rechten Fuß?
Das sind komplizierte Fragen, da muss ich meine rechte Gehirnhälfte erstmal fragen.
Ja, Hansa hat übrigens gestern gewonnen, Herr Berger, was sagen Sie denn dazu? Das ist doch.
Da weiß ich nicht, da könnte ich mir ein Grinsen eintätowieren vor Freude.
Dumm ist nur, dass Karlsruhe gerade 2-0 gegen Union Berlin führt und deswegen...
Was hat denn Karlsruhe mit Hansa zu tun?
Naja, es gibt beim Fußball immer, spielt man ja nicht alleine und dann wird man in Tabellen eingeordnet. Tabellensituation ist, dass Hansa ja seit, gefühlt, kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, letzter ist, ne? Ja, und dann gibt es einen Vorletzten. Und der Vorletzte liegt gerade 2-0 in Führung, was jetzt auch doof ist.
Ich habe eben nicht zugehört. Mir ist eingefallen, dass es den chinesischen Fuß ja noch gibt, den schön verkrüppelten, damit die Frau nicht so schnell wegläuft.
Ach so.
Die darf ja nur so kleine Trippelschritte vollführen. Kann sie auch nicht mit ihrem Kimono oder was sie da anhat.
Das ist japanisch, Herr Berger. Nicht immer alles in einen Kessel werfen.
Da hätte fast schon ein Hörer an live@loro.de geschickt. Das ist Kimonos gar nicht in...
Ja, manches, liebe Hörer, fällt mir dann auch auf. Da berichte ich den Herr Berger sofort und er mir, mich auch.
Manchmal hört er mir auch, Herr Berger zu.
Er mir auch, ja.
Es gibt da einen Sportwissenschaftler, Wieland Kinz. Und der hat Kinder untersucht in Kindergärten. Es liegt nicht daran, dass die Kindergärten jetzt schlecht zu ihren Kindern sind oder so, sondern die Verfügbarkeit an Kindern war relativ groß, die jetzt zu untersuchen. Ne?
Also, ach, riesige Überraschung. Deswegen ist er auch nicht ins Altersheim gegangen zum Beispiel.
Ja.
Um jetzt Kinderfüße zu untersuchen.
Da hätte er wahrscheinlich auch Rollstühle untersuchen müssen oder Gehhilfen.
Mhm. Profile. Auf Rollstühlen.
Hätte festgestellt, dass an den Gehhilfen die Sitzmöglichkeiten meist zu tief angebracht sind. Viele alte Leute kommen gar nicht mehr aus ihrer Gehhilfe raus.
Zu tief.
Ja, das ist wie mit alten Sofas. Wir kennen das.
Durchgesessen sind, ja?
Ja, und die ganz alten Sofas, die aus der Gründerzeit, also ja, so um 1905.
So Chaiselongs.
Die haben einen höheren Sitz. Man kann viel leichter aufstehen.
Ach so, die ganz alten.
Ja, die wirklich alten.
Da hat man noch drauf geachtet, ne? Auf einen schönen und geraden und heilen Rücken.
Da, wo die Wanze noch an natürlichem Tod gestorben ist, nicht an
Chemie.
Genau.
Und sowas. Wo sie noch ausgehaucht hat am Ende des Lebens.
Wo Generationen von ihr immer
damals
noch erzählen.
Damals, war schön, genau. Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass der Salzburger Sportwissenschaftler Wieland Kinz sich damit beschäftigt hat und mehr als 10 Jahre hat er...
Kinz heißt er.
Kinz.
Aha.
Ja, und
Name ist Programm.
Er hat 9.245 Kindergartenkinder untersucht und demnach tragen 40,4% dieser Kinder zu kleine Straßenschuhe. Da hat er aufgerundet und von den Hausschuhen sind 59,4% zu kurz.
Ja, hinten wahrscheinlich dann, ne?
Ja.
Weil Latschen hinten dann immer zu kurz sind.
Richtig.
Und vorne nicht.
Ja, und bei Kindern kann etwas passieren. Es gibt schwerwiegende Folgen, nämlich... die berüchtigte Fehlstellung des großen Cs, die sich eventuell zum Hallux Valgus auswachsen. Ja.
Aber jetzt sage ich mal ganz ehrlich, was können denn das junge Elternpaar dafür, wenn der Kevin so schnell wächst?
Die Kinder können gar nichts dafür, aber die Eltern...
Die Eltern auch nicht.
Also er hat eine Initiative gegründet.
Ach so.
Kinderfüße, Kinderschuhe heißt die Initiative. Und er empfiehlt den Eltern beim Kauf 17 mm Platz nach vorne zu lassen.
17 mm.
Ja, wer jetzt nicht weiß, was das ist,
1,7 cm.
Kann sich auch so einen Kinderfuß schnappen, eine Schablone basteln und 17 mm nach vorne hin freilassen. Und diese Schablone nimmt der fürsorgende
Elternteil, das, die.
Genau, der
das
mit.
Mit.
Und steckt das Kind dann nicht in den Schuh, denn das Kind bescheißt.
Ja, das sagt dann, oh, hier passt.
Die Kinder gehen sogar so weit, die ziehen die Zehen ein, wenn man vorne raufdrückt und denkt, das passt. Das Kind hat sich vielleicht in den Schuh verliebt und denkt, so es schick. Gibt keine zweite Sorte davon. Eine Nummer größer.
Janine hat auch solche Schuhe.
Genau. Und Cindy, die Mutter, denkt dann, okay, das passt.
Ja.
Aber ist gar nicht so.
Nicht.
Also Schablone, 17 mm. Denn die Füße...
Ja.
Wo habe ich das denn gelesen? Die wachsen relativ schnell und zwar, das finde ich jetzt nicht. Naja. Ja,
1 Meter pro Sekunde nicht, ne? Also so schnell nicht.
Nee, 1 Millimeter pro, ich hab's, das werden wir später finden, das ist ein sehr komplizierter Artikel.
Ja, ja, ja.
Also liebe Eltern, 17 mm Platz nach vorne lassen, damit die Schuhe ein paar Monate passen. Kinderfüße wachsen ab dem 4. Lebensjahr etwa 1 Millimeter pro Monat. Das ist ja schon fast exponentiell.
Ja, Herr Berger,
wie eine kleine Bakterie.
Seit wann sind die denn, Sie denn kein Kind mehr? Ich meine, Ihre Schuhe sind
seitdem
ja...
Seitdem ich keine Pantoffeln mehr habe.
Die sind ja richtig doll gewachsen, die haben ja Riesenfüße, ne?
Hab ich? Nein. Also, ganz normal. Ich Herr kann Berger. Damit nicht so schnell schwimmen wie Herr Phelps. Der hat ja richtig große römische Quadrate.
Ja, der hat ja auch...
der hat Paddeln, hat er.
Wie heißt das? Schwimmen heute? Wahrscheinlich.
Das ist eine Ente.
Ja,
Schwimmente.
Das ist eine Ente. Nat King Cole, das war Adam Green im Tanztee. 15.34 Uhr und insgesamt 41 Sekunden. Wir sind ja das Fachmagazin, was ab und zu mal einen Tipp gibt. Und jetzt nochmal einen ganz heißen Tipp. Liebe junge Eltern, ihr habt vielleicht 3, 4 Söhne am Start und hättet gerne eine Tochter. Wie stellen wir das denn wohl jetzt an?
Was an?
Nee, nicht...
Na, eine Tochter adoptieren aus Afrika oder aus Vorpommern oder... Aus Bützow.
Nee, wieso denn? Das geht doch auch nie, sind ja, können so, ja selbst
in,
noch.
In der Fortpflanzungsmethodik an sich.
Jetzt kommt's. Einfach, liebe junge Mutti, einfach mal 4 Wochen nichts essen. Oder jetzt weniger essen oder so. Ist vielleicht übertrieben gesagt.
Ja, das hört sich auch
Das ein ist sehr makaber, aber
gehört sich es ungesund gibt
eine
an.
Studie und die haben, Studien sind ja immer dazu da, dass man sie auswertet und vielleicht.
Was sagt denn der Fötus dazu?
Der ist ja noch gar nicht da.
Ach, vor der
Oder,
in welchem Zeitraum soll denn die
das
Mutti...
Das wissen Sie doch nicht. Jetzt müssen wir jetzt erstmal den Artikel lesen, den wir hier wieder aufgeschnappt haben. Also, in Hungerphasen bringen Frauen häufiger Mädchen zur Welt. Das bestätigt eine Studie, die in Proceedings B der britischen Royal Society erschienen ist. Die amerikanischen Forscher hatten die Daten der Neugeborenen analysiert, so rum, die während und nach großer Hungersnot in China zwischen 59 und 61 zur Welt kamen. Vorherige Studien zu den Auswirkungen anderer Hungers Nöte hatten ein ähnliches Ergebnis geliefert. In schlechten Zeiten werden mehr Mädchen geboren. Warum dies so ist, wissen die Forscher nicht genau. Es gibt eine Theorie, dass weibliche Ungeborene anspruchsloser sind. Anspruchsloser hierbei in Anführungsstrichen, weil sobald sie dann geboren werden, dann werden sie wohl anspruchsvoller.
Ja, die haben auch Hunger. Aber die erwachsene Frau, also die Chinesin mit 14 Jahren, ist vielleicht nicht so... Die ist leidensfähiger.
Aha.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Das hat damit nichts zu tun.
Nein?
Nee.
Ja doch, das ist auch anspruchslos.
Da haben Sie ja jetzt nichts mit zu, nicht zugehört, oder?
Doch, Sie haben doch gesagt, Frauen sind anspruchslos.
Ja, nee, bevor sie geboren werden.
Ach, als Fötus sind sie anspruchslos.
Ja.
Dann sind das ja noch...
Das heißt, na klar, in Hungersnot stellt der Körper nicht so viel Nährstoffe zur Verfügung für das Neugeborene. Deswegen ist das, was da gerade heranwächst, anspruchsloser als ne, etwas, was, ne, also Männer brauchen wahrscheinlich irgendwie bessere Umstände oder Jungs kleine.
Aber die Natur, dieses gottesgleiche Wesen, fordert doch auch etwas ein und sagt doch, wenn jetzt zum Beispiel 60% Frauen da sind und 40% Männer, dann irgendwann hat das doch was zu bedeuten.
Da steht ja auch nur mehr, ne? Und nicht nur Frauen. Ah. Also, ne? Es werden mehrere Mädchen geboren und als Jungs und nicht nur Mädchen.
Und so ein kleiner, ist die Produktion eines Penises anspruchsvoller als der eines Eierstocks?
Das ist jetzt eine gute Frage, Herr Berger. Die muss ich jetzt unbeantwortet lassen.
Kostet die Produktion des Sackes an sich mehr Energie?
Ja,
das ist doch, also
ja, das
und um
ja
wie viel
Fragen?
Prozent ist denn die, ist denn der Embryo anspruchsloser?
Also, da kommen wir auch gleich drauf. Also die Studie geht ja noch weiter hier. Die Hungersnot wurde in China vom sogenannten großen Sprung nach vorn ausgelöst. Der große Sprung nach vorn war 1961 hatte erstmal eine Hungersnot ausgelöst, wie wer weit springen will, muss erstmal Anlauf nehmen, so nach dem Motto, ne?
Mao, die alte Sau, hat das verursacht.
Ja, irgendwas. Was ist denn heute Ihr zotiger Tag, Herr Berger? Es geht hier Schlag auf Schlag.
Naja, ich finde, dass man tote Menschen beleidigen darf.
Ach so, warum?
Warum? Weil es nicht schadet.
Ach so.
Also ich würde niemals Wolf die alte Sau sagen. Mhm. Der lebt ja noch.
Ach so.
Und der könnte mich auch verklagen.
Ja, Herr Berger, dann nehmen Sie mal einen schönen tiefen Schluck aus Ihrer Kaffeetasse, bevor Sie hier sämtliche Anwälte von Herrn Wolf an der Tür klopfen haben.
Der hat ja genug.
Er hat genug, muss er auch wahrscheinlich. Nicht ohne Grund.
Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund werden wir noch feststellen, dass er ganz unschuldig im Kloster sitzt.
Logisch.
So wie alle.
Ja.
Ja.
Also die Hungersnot, ne, mit dem großen Sprung nach vorn, das war ein Plan der chinesischen Führung, die industrielle Produktivität massiv zu steigern und damit die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik zu beschleunigen. Das Programm der kommunistischen Führer scheiterte und führte zum Hungertod von mehr als 30 Millionen Menschen.
Das muss man erstmal hinkriegen, ne? Mhm. Da steht er aber im Ranking noch hinter Josef und hinter Adolf.
Shige Song vom Queen's College in Kuni-Institut demografische Forschung in Flushing ging nun der Frage nach, ob die Hungersnot das Geschlechterverhältnis bei den Geburten verschob. Er analysierte die Daten einer nationalen Erhebung, die bei der 1982 mehr als 310 chinesische Frauen zwischen 15 und 67 Jahren zu ihren Schwangerschaften und Geburten befragt worden waren. Und von 29 bis 82 kam demnach wie viel? Achso, vom September 1929 bis Juli 1982 kamen demnach 830.045 Kinder zur Welt. Ja.
Jetzt, 800, was?
Ja, das ist relativ wenig, oder? Aber das war in einem kleinen Gebiet.
Ja.
Jetzt nicht in ganz China. Wahrscheinlich.
Das Saarland von China wurde untersucht.
Ja, das ganz klein. Song entdeckte einen abrupten Rückgang bei den Geburten männlicher Babys von 60 an, ne? 1960, April, rund ein Jahr nach Beginn der Hungersnot. Also ein Jahr nach der Hungersnot, zack, bumm, mehr Frauen geboren
und
worden.
Und könnte es zu einer kollektiven Fötustötung gekommen sein oder zu einer Babytötung? Wir wissen doch, dass Söhne in China wertvoller angesehen werden als Töchter.
Kann ich jetzt nicht hier entdecken, Herr Berger. Ne? Also das... Ja, jedenfalls...
ist doch die Frage, wie heißen die Kinder eigentlich mit Vornamen?
Wieso?
Es gibt da nämlich jetzt eine neue Internetseite.
Ja.
Die heißt Nameling.
Ja.
Nameling.net.
Ja.
Und da kann man jetzt, wenn man nicht weiß, man gibt ja den Vornamen ein auf Nameling.net. Ja, ja. Wenn man jetzt nicht weiß, man möchte jetzt das Kind Mao nennen, dann werden wahrscheinlich Kim wird empfohlen, Mingitsu, Harley, Nicola, Pol, Augusto, Benito, Charles, Taylor.
Als Vornamen für
oder
Mao.
Jean-Claude, ja, oder
Jean-Claude,
Jesuf,
Mao.
Adolf.
Ja.
Wenn man jetzt sein Kind Mao nennen möchte, aber man denkt, Mao ist schon so beliebt, dann schlägt die Suchmaschine ein vielleicht andere Diktatoren-Vornamen ein, die ich so eben, Haji Mohammed ist vielleicht auch noch beliebt.
Das sagt mir nichts. Wer ist das denn?
Der war, hier steht sogar, Präsident von Indonesien. Präsident in Anführungsstrichen. Wir wissen ja, was Präsident heißt.
Was heißt das denn?
Na, seit Herrn Wolf wissen wir, was das bedeutet.
Ach so, ja, ja, ja. Naja, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass 1962 oder 60 die chinesischen jungen Muttis im Internet nachgeguckt haben, wie jetzt ihr Kind heißt.
Richtig, aber ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass man jetzt über mehrere tausend Kilometer, das Land ist ja, ich weiß nicht was, 40.000 Kilometer groß, ne, einmal um die Erde rum, China, wir reden immer noch vom selben, dass die jetzt ein und dieselbe Prozedur auf Knopfdruck einschalten und sagen, wir wollen mehr Töchter gebären und töten vielleicht ihre männlichen Nachkommen, um mehr Töchter zu haben. Vielleicht haben sie auch gedacht, die Tochter bleibt im Haus, die hilft, die muss ja nicht weg.
Gut, Herr Berger, ich glaube, da sind Sie in der Zeit ein bisschen verrutscht. Das Thema gab es 1963, glaube ich, nicht, dass diese Ein-Kind-Ehe da in China und so weiter und so fort. Ja. Nee, aber es macht ja nichts.
Ich habe eine hässliche Doku gesehen.
Ja.
Da fährt jemand in Indien mit einem Ultraschall übers Land.
Ja.
Hat er sich gekauft, kostet ja nur 1.500 Euro. Oder so.
Rupien.
Ist nicht. Rupien, ja, wie viel Euro sind denn das? Ich glaube, 500 Rupien sind 50 Euro. Aber ist auch nur ausgedacht. Und dann hat er den Eltern geholfen, je nachdem, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, das eine oder andere abzutreiben.
Ah, verstehe.
Weil die auch eigentlich eher einen Sohn haben wollen. Was ja in China schon dazu geführt hat, und dort gibt es ja mittlerweile die Praxis bei dieser Ein-Kind-Sache, dass es zu wenig Mädchen gibt und dann werden die entführt von anderen Bauernlümmeln aus einem anderen Dorf.
Herr Berger, ich will dich mal schnell noch zum Abschluss bringen, denn zwei Jahre nach der Hungersphase im Oktober 1963 kam es zu einem schnellen Anstieg der Zahl neugeborener Jungen. Ja, also ne, dann gab es wieder was zu essen, wurden wieder mehr Jungen geboren. Und das herkömmliche Geschlechterverhältnis wurde dann binnen von zwei Jahren wieder erreicht. Ob bei einer Hungersnot zu Beginn der Schwangerschaft von vornherein mehr weibliche Embryonen im Mutterleib entstehen oder ob im Lauf der Schwangerschaft nämlich oder männliche Embryos und Föten seltener überleben, geht aus den Daten nicht hervor. So.
Das heißt, die Mutter,
also die Bedeutung,
man weiß nicht, ob die Mutter schon ein Jahr lang gehungert hat und ob dann sozusagen es zu einer Schwangerschaft kam, ob der Körper schon trainiert wurde für diese Geburt.
Einer Theorie zufolge könnten Mädchen grundsätzlich anspruchsloser sein und schlechte Zeiten eher als Jungen überleben. Das könnte wohl sein. Ne?
Im Mutterleib.
Wir reden jetzt, fragt man sich ja wohl, wer ist denn jetzt wohl das starke Geschlecht, Herr Berger?
Das Anspruchslosere ist das starke Geschlecht, denn das wird ja zumindest geboren.
So, das müsste man eigentlich so stehen lassen. Punkt. Robocop Kraus, I Picture You, 15:50 und insgesamt 30 Sekunden. Jetzt kommen wir zu einem relativ harmlosen Thema, habe ich mal sagen lassen, ja?
Harmlos, es hat auch mit dem Essen zu tun und wie man vielleicht mit einer schonenden Methode nicht durch Hunger, sondern durch weniger Essen zu einer Tochter kommen kann.
Ja.
Also ein starker Duft führt zu kleinen Happen beim Essen. Jetzt ist es aber nicht ohne welcher Duft. Die Forscher haben, also die Ernährungswissenschaftler, haben herausgefunden, dass die Happen um bis zu 10% kleiner werden, wenn ein Nahrungsmittel einen sehr intensiven Geruch nach Vanille hatte. Ob dies auch für andere Aromen gilt, müssen die Wissenschaftler aber noch testen.
Das heißt, das könnte aber dann auch ziemlich langweilig werden auf Dauer.
Das kann
dann die Vanille-Diät, ja?
Die Vanillisierung der Erde schreitet voran. Tun Sie sich auf jedes Essen ein paar Tropfen Vanillearoma zu viel und Sie essen davon garantiert nur noch die Hälfte.
Aber ist Vanille nicht auch ziemlich teuer?
Oder also zumindest 10%. Der pure Extrakt aus der Vanillenschote ist tatsächlich teuer. Da kostet eine Stange so um die 1-3 Euro.
Eine Stange Geld.
Aber wir reden dann über Vanillin. Also dieses künstlich erzeugte Aroma. Und wenn Sie davon
da spricht der Konditor wieder durch, ja?
Ja, naja, also das ist aber auch allgemeines Backwissen. Da brauchen können Sie jede Mutti.
Das ist lange her, Herr Berger, dass Sie hier Kuchen mitgebracht haben, den Sie selbst morgens, wo Sie für mich hier früh morgens aufgestanden sind, wo es noch dunkel war draußen.
Sie baten mich, dass ich Ihren Bulettenfriedhof nicht weiter schänden soll mit Kuchen.
Ja.
Und darauf habe ich Rücksicht genommen. Und
ich bin nicht dick.
Ich wollte nicht mal an Ihre Buletten Grabsteine mit Vanillesäure ätzen.
Gut, weiter im Text.
Weiter im Text. Stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Kleinkind vor sich und der Vanillepudding wird nicht alle.
Das heißt?
Das heißt, Sie steigen auf Schokoladenpudding.
Aha.
Können ja auch nachträglich noch Schokolade unterrühren. Schnell in die Mikrowelle oder im Wasserbad die Schokolade und dann wird das Kind das schon essen. Ja, und so geht das immer weiter. Also die in diesem Text wiederholen die sich nur.
Ach so.
Also die Größe des Bissens hing auf jeden Fall mit dem Aroma zusammen. Das präsentierten die Forscher um René A. de Weyck vom Top-Institut Food und Nutrition.
Was? Ja.
Mhm. Oder Nutrition.
Food und Nutrition.
Ja, so steht es hier.
Mhm.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Sehen Sie. Und es geht aber noch weiter. Sie haben auch herausgefunden, dass also es gibt so einen Merksatz. Je mehr gekaut werden muss und je unbekannter oder unbeliebter ein Gericht, desto kleiner werden die Portionen. Das können wir beim Kind auch feststellen, wenn da jetzt also so ein halbes hartes Brötchen vor ihnen liegt, sei es auch lecker bestrichen mit irgendeiner schönen glibberigen Marmelade.
Mhm.
Das Kind wird da nur daran wenig knabbern. Das heißt, man könnte die Portionen an sich schon verkleinern, in kleine Häppchen schneiden.
Mhm, indem man irgendwie Essen anliefert, was schon eine Woche alt ist.
Oder es einweicht, arme Ritter daraus produzieren. Kennen Sie das noch? Ja, das aus alten Brotkanten?
Milch und so. Hm?
Mit
und Brot. Und.
Kurz in Milch einweichen ist ganz wichtig. Mhm. Nicht zu lang, sonst hat man eine angebrannt. Milch brennt schnell an in der Pfanne. Das glaubt man nicht, aber ja, es ist tatsächlich so.
Mhm.
Und schön kurz anbraten, wenn es denn getränkt wurde, und dann leicht mit Zucker über. Kinder lieben ja Zucker.
Mhm.
Eigentlich, also soll ein Kind etwas nicht essen, Vanille drauf, soll es etwas essen, Zucker drauf. Aber gut, ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Liebe Eltern, haltet euch bitte nicht an meine süßen Tipps.
Hm. Ja, aber ansonsten ist das doch, hat das doch alles recht viel Hand und Fuß. Ne? Vorhin haben sie doch auch zielsicher sich vertippt bei den Füßen mit dem Ägyptischen und dem Römischen.
Ich wusste nicht, zwischen Griechisch und Römisch zu unterscheiden. Wissen das Sie ist, die Unterschiede noch? Der griechische Fuß, was war das?
Natürlich.
Der griechische war?
Länger, der Zeigezeh. Und beim Römischen ist der Zeigezeh genauso lang.
Genau.
Und beim Ägyptischen ist der Zeigezeh kürzer als der Daumenzeh.
Ja, ist wie eine Orgel, geht das so nach rechts runter.
Ja.
Oder links, je nachdem, welchen Fuß man gerade vor sich hat.
Ja, und welche Orgel man sich so anguckt. Wegen Musik im Tanzstil, und dann gibt es das Wetter. Und hier sind How We Go Magic mit Collector.
Fein.
Da müsste ich mal die richtigen Regler hochschieben, ne?
Ja, und ich denke, wir sollten selber die Diät ausrufen und viel Geld verlangen.
Die Vanille-Diät?
Ja.
Wetter.
Vor kurzem, und zwar vor ganz kurzem, bin ich umgestiegen auf eine andere Ursache in meinem Leben. Und zwar habe ich gemerkt, dass eventuell mein Kiefer sich verschiebt. Ich esse zu viel weiches Zeug und ich bin jetzt von Vollmilchschokolade auf Zartbitterschokolade umgestiegen. Da kann man mehr an sich herumbeißen oder man kann sich auch schöner im Spiegel betrachten, wenn das so triangelmäßig, wenn man da so vorsteht und es im Kopf denn selber klingt und man hört, Mensch, da hast du aber einen schönen Bauchladen. Und ich sage, ich habe sogar einen schönen Schokoladen vor mir, aber so ist das mit Ursache und Wirkung, das kennen wir vielleicht von früher, Hammer auf Finger, Schmerz, das ist auch total zuvollziehen. Man kann aber auch etwas anders benutzen, wir kennen das aus einem Spiel, Donkey Island, viele werden jetzt denken, das heißt Monkey Island, nein, ich rede aber von Donkey Island, der Esel soll durch die Wüste und muss Salz schleppen und denkt sich, boah, ist scheiße schwer, will was trinken, fällt aus Versehen in die Oase da rein und das Salz verflüchtigt sich und der Brunnen ist vergiftet. Beim nächsten Spaziergang durch die Wüste hat er aber Schwämme und denkt sich, dasselbe mache ich nochmal, um mich zu erleichtern. Aber diese Eselsbrücke scheitert, denn er saugt sich voll mit diesem vergifteten, salzigen Oasenwasser und trägt Feuchtes durch die Wüste. Aber so ist das. Das ist kein Pfeiler, auf dem man bauen kann, keine Brücke, die ich hier eröffnen will. Also keine Schokoladeneröffnung und auch kein Tipp für euch, weiter diesen Wirkstoffen hinzuhängen. Und ich hoffe nur, wenn ihr den Befehl gebt, benutze Hammer mit Nagel, dann ist das so, dass ihr nicht so viel Schmerz habt und dass eure Finger in Wirkstofffetzen von euch herunterhängen. Eine klaffende Wunde, die dann verschließt werden muss, verschlossen, also die sich selber nicht. Also man muss helfen, leider, so ist das. Und dem Wetter muss man auf die Spur helfen. Denkt euch es doch schön. Am Montag sind es gefühlt -3 Grad Celsius hier in Rostock. Es sind tatsächlich aber 3 bis 4 Grad Celsius. Montag ist es wolkig, abends gibt es leichten Regen. Am Dienstag sind es 1 bis 6 Grad Celsius. Man weiß es nicht, je nach Windstärke so ungefähr gefühlt wie -1 Grad Celsius. Und am Dienstag soll es leichten Schneefall geben.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 1. April um 16.02 Uhr und insgesamt 34 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für journalistisches Halbwissen und Schönheit und Gesundheit mit Bundesberger Tim.
Und Bundesberger Frank.
Auf 90,2.
Und sehr beliebt im Internet über den Stream.
Auf loro.de.
Der Tanzweg mit Berger.
Und da sind sie auf einmal wieder, die Eselsbrücken. Mit Namen tut man sich oft schwer. Eselsbrücken helfen.
Popcorn enthält mehr gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe als so manche Frucht.
Und Trinker finden sich laut Studie attraktiver. Hier sind die Cardigans, Hanging Around. Love mit Tongue Tied im Tanztee um 16.10 Uhr und insgesamt 12 Sekunden.
Können wir über einen gewissen Index reden? Der Staat New York hat gesagt, gewisse Wörter kommen
auf den
Index.
Ja, können wir machen, natürlich, Herr Berger.
Und,
ist aber, das jetzt eine Frage?
Nein.
Hört sich so an, als wenn ich sie zensiere.
Ach, habe ich die, ja, bestimmte Wörter darf ich ja nicht sagen. Adolf,
ja,
Josef und
ja,
die ganzen anderen Diktatoren, die ich vorhin
das dürfen sie natürlich
liebevoll, ja, aufgezählt, ja, habe, die erscheinen können, wenn man nicht weiß, welchen Vornamen man für sein Kind ordnen soll.
Ja, aber, ach so, ja, stimmt. Als,
ich habe diese Seite ausprobiert, in Nameling.
Aber ist Mao ein Vorname?
Mao ist eines der beliebtesten, ist Kim ist auch ein Vorname.
Ja, 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 ja.
Ich habe es ausprobiert, wenn ich mich mit einem oder zwei M schreibe, kommen unterschiedliche Vorschläge. Das hat mich sehr irritiert.
Bei Tim?
Bei Tim mit einem M kommen Namen wie Kevin, David und sowas.
Ja.
Und bei Tim mit zwei M kommen Vornamen wie Eduard, Ludwig. Also irgendwas stimmt da nicht.
Ach so,
ich.
Wenn Tim mit Nachnamen, ja?
Nein, nein, es sind alles Vornamen.
Ich verstehe es nicht.
Okay, reden wir lieber über die Liste.
Nee, nochmal bitte einmal. Wozu soll ich denn jetzt meinen Namen eingeben und dann sagen, welcher andere Name dazu passt? Welcher andere Vorname? Was ist
wenn
das
Sie
denn?
Ein Kind haben wollen.
Achso, zu meinem Vornamen soll das Kind der Name passen?
Angenommen, Ihre Mutter hatte schon Internet. Und sie hat gesagt, ah, ich finde Alfons ganz gut, aber ja, irgendwie, ja, naja, mein Mann sagt, Alfons ist doch nicht das Richtige, gebe ich jetzt bei Nameling ein und dann kommt als erster Vorschlag Frank, dann kommt Uwe, also es gibt Vornamen, die so ähnlich, die sozusagen in die ähnliche Kategorie gehören.
Ach so.
Für Eltern, die nicht wissen, wie ihr Nachwuchs heißen soll.
Also ein sogenannter Namen-Thesaurus.
Ja, sowas.
Sowas, ja.
Genau. Vielleicht wird die Word den ja auch bald einführen. Hat mir schon viel, viel weitergeholfen in vielen, vielen Bewerbungen. Nicht geholfen, Word-Thesaurus klang echt verschwurbelt. Zur Liste.
Ja, ja.
Ja. New York, der Staat New York testet seine Kinder ja auch.
Ja.
In Prüfungen und so weiter. Und es gibt eine Liste, oh Gott, die katastrophal lang ist. Unglaublich. Es kommen, Wörter dürfen nicht, in der Prüfung dürfen Wörter, also in den Prüfungsaufgaben, dürfen Wörter nicht vorkommen wie Geburtstag, Religion, Sklaverei.
In welchen Prüfungen?
Naja, in den Schulprüfungen.
Deutsch, Englisch, Französisch, nee, Quatsch, Mathe. Nee, müssen die einen Aufsatz schreiben oder was müssen die machen? Ja, Herr Berger, nee, jetzt stehen Sie ja doof da.
In New York müssen
ja,
Schüler
York, ja,
regelmäßig zentrale Prüfungen ablegen, die ihre Fortschritte unter anderem in Mathe, Mathematik, Englisch und so weiter vergleichbar machen sollen. Und wenn sie sich über die Prüfungsbögen beugen, sollen sie nicht mit kontroversen Themen auseinandersetzen müssen. Also sie sollen gelangweilt vor den Kopf gestoßen werden. Bestimmte Thesen könnten in den Kinderköpfen unangenehme Gefühle auslösen, zitiert die CNN, ein Sprecher des New York City Department of Education.
Education. Ja, Education ist manchmal sehr wichtig.
Ja.
Aber Herr Berger, jetzt weiß ich immer noch nicht, was Sie von mir wollen, aber machen Sie mal weiter.
Was, die Kinder werden geprüft und ich
ja,
lese
die dürfen
jetzt
nicht Geburtstag
alle,
sagen, ja.
Ja, und was denken Sie, warum?
Na, warum?
Weil es, es gibt Zeugen Jehovas.
Ja, ja.
Und diese Minderheit feiert ihren Geburtstag nicht und die soll nicht diskriminiert werden. Und Wörter wie Swimmingpool
ja,
sollen auch nicht vorkommen. Warum?
Weil ja nicht alle einen Swimmingpool haben.
Genau, es soll kein Neid geben zwischen Reich und Arm.
Das in der Prüfung, ich verstehe das nicht, in der Prüfung ist man doch, entweder schreibt man leise irgendwas auf Papier oder man ist in der mündlichen Prüfung.
Sie haben sich anscheinend noch nie mit zarten Kinderseelen auseinandergesetzt.
Mhm. Da ist das vielleicht so, dass diese Worte nicht vorkommen in den Fragestellungen?
In den Aufgaben, in den ganzen Aufsätzen. Jetzt. Also wenn die Kinder zum Diktat gerufen werden, dann wird das Thema nicht die Geburtstagsparty.
Mein letzter Geburtstag. mein schönster Geburtstag.
Ja, so wird die Aufgabe garantiert nicht heißen.
Oder wie reinige ich unseren Swimmingpool? So heißt es dann nicht.
Wie reinigt mein Vater den Swimmingpool?
Ach so, ja.
Ja, die Kinder können auch keinen Swimmingpool reinigen.
Ach so. Ja, aber das macht das Sinn, ne?
Und ich lese mal noch was.
Was darf noch nicht vorkommen?
Computers in the home.
Was?
Crime.
Crime darf nicht?
Okkult Topics.
Aha.
Parapsychologie. Ja? Politik, Pornografie.
Das sind ja fast alles deutsche Wörter auch, ne?
Poverty.
Poverty ist auch ein deutsches Wort, ja.
Aber ganz deutsch. Rap, Music.
Darf nicht vorkommen?
Nee, Religion.
Gottes Willen, ja.
Rock and Roll, Music.
Rock'n'Roll Music auch nicht.
Terrorism. Ich weiß nicht, Waterboarding steht hier nicht. Ist wahrscheinlich erlaubt.
Ne? Ja.
Machen die Kinder ja auf dem Schulhof auch immer. Die üben schon mal, weil sie ihr Berufswunsch ja CIA-Agent in Guantanamo Bay ist.
Weil sie es spielen, ja?
Natürlich. Die haben früher Räuber und Gendarm gespielt. Oder wie heißt das andere? Minderheit gegen
Mehrheit?
Indianer und Kuhjunge.
Cowboy. Ja.
Haben Sie gewusst, als Sie 5 Jahre waren und als Sie mit der Knarre Bonbons bei Ihrer Großmutter erpresst haben, dass das Kuhjunge heißt?
Nee, das stand auf einem anderen Blatt.
Haben Sie die Bonbons eigentlich bekommen?
Welche?
Na, die Sie erpresst haben. Mit der falschen Waffe.
Ach so, nee, ich habe mich nicht.
Haben Sie nicht?
Nee, ich war
wahrscheinlich damals. Haben Sie diese...
Ja, Berger, das ist die kriminelle Ader, die Sie eigentlich immer noch an den Tag legen.
Ach was, das ist doch einfach nur Bonbons-Beschaffungsmaßnahme. Das macht jedes natürliche Kind.
Jedes natürliche Kind?
Jedes Berger, naturidentische Kind auch.
Ich möchte nachher gleich mal mit Ihnen über Eselsbrücken reden, ja? Denn man vergisst schnell mal. Wie war Ihr Name noch?
Intelligenz hängt nicht von der Schulbildung ab, sage ich nur.
Ja? Das haben Sie jetzt gesagt. Also ich wollte keinen Vorurteil gegenüber Ihnen zur Sprache bringen.
Ich weiß es manchmal selber nicht, deshalb gucke ich in mein Nicht-Portemonnaie und lese dort, wie ich heiße.
Was? Ja, 16:48? Nee, Quatsch, 16:16 und insgesamt 55 Sekunden. Wo kommt da die 48 her? Tokotronic, mein Ruin. Tja, die Band heißt Work Drugs und der Song License to Drive. To Drive. Herr Berger, was heißt das? Sie sind der,
ich weiß nicht, wohin Sie mit mir fahren
Sie
wollen.
Sie sind der ausländisch Sprechende unter uns.
Ja, ich kann
License es. License to Drive ist was? Ist sowas wie Fahrerlaubnis, ne?
Ja, man hat die Lizenz zum Driven.
Ja. Und Work Drugs heißt was?
Das heißt, dass man sich exzentrisch dreht.
Bitte?
Na, nicht um die eigene, sondern...
Work ist die Arbeit und Drugs sind die Drogen.
Na, ich antworte doch nicht auf Ihre Frage, so, so wie Sie das wünschen. Ich antworte doch wie ein Politiker, so wie ich das will. Und ich füge noch mein Zusatzprogramm hinzu und frage Sie, wann Sie denn das letzte Mal im Kino waren?
Das kann ich Ihnen gar nicht so sagen, ist eine Weile her.
Können Sie sich da noch an den Gong erinnern?
Ich bin an einem vorbeigefahren letztens.
An einem Gong?
Gar nicht lange her. An einem Kino.
An einem Kino. Und wurde dort geläutet?
Verwechseln Sie was mit der Kirche gerade?
Ja, das ist eine Frage, die hat Marx schon nicht gestellt. Das Kino sei ja die neue Ablösung für die Kirche.
Das Kino.
Ja, und wäre gut für den Faschismus geeignet, weil man nicht viel denken muss. Man nimmt immer nur auf,
Kino.
Im Kino an sich, das ist ja nur sehr eintönig. Im Gegensatz zum Radio zum Beispiel.
Ja, das ist ja ganz anders. Da kann man ja auch sich beteiligen, ne?
Ja, genau.
Indem man eine E-Mail schickt an live@loro.de.
Und man kann sich etwas wünschen. Oder einfach nur einen Kommentar senden. Vielleicht hat man ja auch gar keinen. Oder vielleicht sie hat keinen. Wir haben auch weibliche Hörer, das müssen wir auch endlich mal zugeben, die in der Badewanne am Sonntag sitzen und dabei Popcorn naschen.
Ach.
So wie wir das aus dem Kino kennen, da gibt es ja auch altes Popcorn zu essen.
Mhm. Aber eigentlich, Herr Berger, bin ich dran jetzt mit einem Thema. Da muss ich ein bisschen rumzicken. Sie sind gar nicht dran. Sie waren eben vor der letzten Musik dran und Sie können Ihr Popcorn schön nochmal beiseite schieben.
Na, Sie sind doch bestimmt so ein salziger Popcorn-Esser, oder?
Nee, eher süß.
Eher süß.
Natürlich.
Ich habe mich mal ordentlich erschrecken dürfen auf einer Fähre nach Schweden.
Mhm.
Und da gibt es vergiftetes Popcorn. Und damit kann man ja nur Möwen füttern. Die sich natürlich freuen, denn Popcorn ist viel gesünder.
Glauben Sie mal nicht, dass ich das nicht merke. Sie machen jetzt
Popcorn ist wirklich viel gesünder als manche Frucht.
Ja, ich mache drei Themen hintereinander denn jetzt. Ne? Machen Sie mal. Schießen Sie mal los mit Popcorn.
Na was, das muss doch raus. Das
ja,
kann
ja,
doch
Popcorn
gar nicht mehr
warten. Popcorn ist gesund, ist auch wichtig, ja.
Popcorn enthält mehr gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe als so manche Frucht. In einer Portion des beliebten Mais-Snacks sind bis zu 300 Milligramm Polyphenole enthalten, fast das Doppelte wie in einer Fruchtportion. Das haben US-amerikanische Chemiker von der Uni of Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania herausgefunden. Wer nicht weiß, was Polyphenole sind, das wird hier auch erklärt, die gelten als entzündungshemmend und als Antioxidantien.
Toll.
Sie, was machen Sie? Sie schützen die Zellen vor Schäden durch Sonnenlicht und aggressive Moleküle. Im Kino gibt es ja ganz besonders viel Sonnenlicht, deshalb wird das da angeboten.
Mhm.
Ja, bereits eine Portion.
Es gibt doch Freiluftkinos, kennen Sie doch, Open-Air-Kino.
Ja.
Ja, aber dann selbst da ist es dunkel, weil man das dann nachts macht.
Und deshalb naschen auch so viele Bauern auf ihrem Feld Popcorn, weil sie ja der Sonne
Phenole.
Ja, wenn sie gerade mal wieder Rüben ziehen müssen.
Verziehen heißt das.
Ach, Rüben verziehen?
Ja, Herr Berger, ich komme auch vom Dorf.
Das ist ja eine richtige Bildungslücke jetzt.
Ich musste das früher auch machen, Rüben verziehen. Und das macht so einen Spaß, wenn man dann aus Versehen mal so eine kleine Rübe mit weghackt.
Also, Sie haben sich an den kleinen Rüben-Sämlingen ausgelassen?
Nein, es war einfach mal dann,
So die stille Rache?
Ja.
Und die Großen, haben Sie die stehen lassen oder auch ab und zu mal?
Natürlich, stehen lassen.
Stehen lassen, also die kleinen, naja gut, darüber will ich jetzt nichts. Also die Antioxidantien und die schützen die Zellen vor Schäden durch Sonnenlicht und aggressive Moleküle. Bereits eine Portion Popcorn decke ein Sechstel der durchschnittlichen täglichen Einnahme dieser Antioxidantien ab. Dass er deutlich mehr als bisher angenommen.
Da
ergibt sich
bei mir sofort eine Frage, Herr Berger, da muss ich sofort dazwischen, weil das ist wichtig.
Ja.
Weil wenn man jetzt kann man ja auch in Australien ins Kino gehen oder so, ne?
Ja.
Und wenn es da jetzt kein Popcorn gibt, wie hoch muss denn jetzt der Lichtschutzfaktor sein, mit dem ich mich dann einreibe, damit ich nicht...
Ich würde mal sagen, mexikanischer Sonnenhut XXXL.
Okay.
Wenn Sie kein Popcorn dabei haben.
Nehme ich.
Und es gibt noch Unterschiede. Fertiges Mikrowellenpopcorn ist nicht so gesund. Es enthält 43% Fett, verglichen mit den nur 28% Fett, wenn man das Popcorn aus losem Popcornmais selbst im Topf herstellt, sagt der Forscher Vinson.
Vinson?
Mit V.
Vinson.
Für
und
jemanden,
wenn, ist es denn jetzt besser, wenn ich zu Hause mache, war aber weniger Fett?
Ja.
Aha.
Also auf keinen Fall sollte man das Mikrowellenpopcorn zu sich nehmen. Es enthält 43% im Gegensatz zum selbst zubereiteten Popcorn aus dem Kochtopf mit 23% Fett. Und wer sich fragt, wo Polyphenole noch vorkommen, in Granatäpfeln und Weintrauben. Wer jetzt kein Popcorn zur Hand hat und keinen mexikanischen Sonnenhut, der nimmt Granatäpfel oder Weintrauben.
Weintrauben halt. So, cool.
Ja. Und es kann aber nicht als Ersatz betrachtet werden. Also wenn man jetzt denkt, mein Gott, mein Kind will sowieso kein Obst essen.
Nee, denn trotzdem...
Obst ist halt reich an Vitaminen und dem anderen Dreck, wichtig ist.
Ich dachte als Ersatz für Sonnenschutzcreme.
Oder als Ersatz für Verpackungsmaterial. Wir kennen das, wir wollen...
Eine Jacke, wenn man rausgeht.
Wieso? Haben Sie Angst vor Menschen, die Sie hauen wollen?
Nein,
und,
wenn im Sommer jetzt...
Pufft denn gegen wenn, Sie?
Was macht es?
Naja, wenn jetzt jemand einen anderen hauen will.
Ja.
Und man ist ganz gut umwattiert mit... Also
was macht denn? Es pufft?
Naja, wenn man...
Es puffert.
Ja, es puffert. Wenn man umpopcornt ist, also wenn man eine Popcornjacke anhat,
ja, Herr Berger.
Da kann ja so ein Nazi einen erstmal nicht hauen.
Nee, aber ich ging jetzt mal davon aus...
Die naschen denn an der Jacke?
Ja, na klar.
Muss man auch weglaufen.
An der Popcornjacke. Aber Herr Berger, Sie sagten doch Verpackungsmaterial. Und eben, wir waren ja auch noch dabei, dass im Sommer scheint die Sonne und dann, wenn man nicht genug Phenole zu sich nimmt, dass man dann vielleicht ein bisschen sich ansenkt, ein bisschen anbräunt.
Ja, genau.
Ja. Dann ist ein Verpackungsmaterial ja ein günstiges, eine Jacke. So, jetzt haben Sie es verstanden.
Ach jetzt, danke.
Bitte.
Und ich meinte, die Jacke könnte doch aus Popcorn sein.
Ja.
Na gut.
Dann ist sie hoffentlich nicht salzen.
Das kann man hoffen. Wieso gesalzen? Es gibt, außer die Schweden fallen wieder ein, haben sie recht, wenn die da kommen und sehen, dass sie
ihre schönen Popcornjacke... Sie haben vorhin im Wetter gesagt, dass es Dienstag schneit.
Ich habe von leichten... Was habe ich gesagt? Vom leichten Schneefall habe ich geredet.
Ja.
Und das bleibt ja nicht liegen. Es ist einfach nur unangenehm, es ist kalt und es sieht auf der Popcornjacke scheiße aus.
Herr Berger, ich bin total glücklich, dass ich mir Ihren Namen merken kann, aber ich möchte... Ne? Nach dem nächsten Song, bitte. Ja, bitte mit diesem Thema.
Es sei gewährt.
Danke. 16:33 und insgesamt 8 Sekunden. Ihr seid im Tanztee. Hansas ärgster Konkurrent Karlsruhe hat gewonnen. Also doch, naja, wie immer das Wochenende. The Wombats moving to New York. So. Ja, das war Evan Wouters mit You Don't Even Know What Where It's At. Nee, Where It's At. So rum. Haben Sie das verstanden, Herr Berger?
Nee, und auch die deutsche Übersetzung habe ich nicht gehört.
Macht ja nichts. Könnten Sie eh nichts mit anfangen, weil Sie sich Sachen nicht merken können, wie zum Beispiel meinen Namen.
Das stimmt, Herr...
Sehen Sie,
Bundesberger.
Mit Namen tut man sich oft schwer und da helfen dann Eselsbrücken, ne? Denn es ist generell nicht so leicht, sich Namen zu merken, aber man kann das trainieren, ja. Zum Beispiel hat Archie, das ist der Sänger von der Terrorgruppe, der hat gesungen, die Nacht war schön, doch ich habe leider deinen Namen vergessen. Und ein noch anderer hier, René Carroll, sang schon in den 50ern, deinen Namen, den habe ich vergessen, deine Küsse vergesse ich nie.
Da haben die Bayern einen kleinen Vorteil. Die haben immer so einen fortwährenden Notizzettel bei sich.
Ja, die schreiben sich das auf dann.
Auf die Lederhose. Und zwar vorne und hinten kann man ja etwas, das ist so ein Lappen, der ja überhängt, wenn man an den Hosenträgern. Ja. Und ich habe es schon gesehen auf, oder ein Arbeitskollege damals aus Bayern hat mir das erzählt, im Foto gezeigt. Und der trug die Hose seines Bruders und da waren mehrere Namen und Telefonnummern drin und er musste sich bei seiner Frau nachher rechtfertigen und er sagt, das ist nicht me oder irgendwie so, Alter, das ganz auf bayerisch vertont, ja.
Das schlechte Namensgedächtnis, ein Problem, das vielen bekannt sein dürfte, aber warum vergisst man so schnell Namen? Ne? Namen seien einfach sehr abstrakt, sagt der Neuropsychologe Josef Kessler von der Uniklinik Köln. Gesichter könne man sich zum Beispiel viel besser merken. Es gebe sogar eine Region im Gehirn, die eigens für das Erkennen von Gesichtern zuständig ist. Bei Namen dagegen Fehlanzeige, gibt's nicht. Ja. Und dass man sich Namen schlechter merken könne, habe auch mit der Evolution zu tun. Zuerst war es das Gesicht und dann kam sehr spät der Name dazu. Schon bei Schimpansen lasse sich nachweisen, dass sie Gesichter unterscheiden können. Namen allerdings nicht, weil sie haben ja keine. Sie geben sich auch keine.
Ja, Namen sind doch Schmauch und Ball.
Also Schall und Rauch, ja.
Das verspringt sich doch. Aber man kann Frauen auf Partys übrigens beeindrucken, wenn man 5 Minuten später immer noch den Namen weiß.
Ja? Ja.
Sie fühlt sich dann so ein bisschen gehobelt.
Und, ja, beachtet.
Ja.
Ja.
Und da fallen ja auch oftmals Späne und die sollte man sich auch kümmern und das auflesen und aufmerksam sein.
Auch die Bedeutung, die ein Mensch für einen habe, spiele eine Rolle, sagt Kessler. Wenn jemand sich nur kurz auf einer Party vorstellt, der kommt und der geht, was? Achso, der kommt, er stellt sich vor, kommt und geht.
Ist ja ganz schlimm, wenn man das nicht, wenn man die Hobel nicht beseitigt, dann tritt man da vielleicht hinein und reißt sich etwas in den Fuß. Und
what?
Das ist unangenehm.
Ja. Wenn es mein künftiger Vorgesetzter ist oder wenn er sonst irgendwie eine Relevanz für mich hat, dann ist die Verarbeitungstiefe natürlich größer. Also Verarbeitungstiefe heißt nicht so oberflächlich. Jetzt stellt er sich vor, ich verbinde dann noch mit dem Namen, der gibt mir Geld demnächst oder sowas.
Aber stellen Sie sich vor, da steht jetzt Emma vor mir. Und wie soll ich mir jetzt den Namen von Emma merken?
Ja, je nachdem, welche Rolle Emma spielt. Sieht sie gut aus? Hat sie,
ist sie potenziell
Mundgeruch? Ist sie ihr zukünftiger Chef, Herr Berger? Sowas merken sie sich. Und dann verbinden sie ja mit diesem Namen etwas. Und das ist schon, ich weiß nicht, ob es darauf hingeht, aber hier kommt es gleich. Hier, die wollen noch was mit Eselsbrücken.
Jetzt ja, darauf warte ich ja. Wo ist denn jetzt die Brücke?
Ich gucke. Na, ich habe das ja noch nicht weiter mir angeguckt. Gut, geht weiter. Auch die Bedeutung, das hat man schon gelesen, wenn jemand bla bla. Wie gut das Namensgedächtnis im Einzelfall sei, hänge unter anderem von der Veranlagung und von früher Förderung ab. wir kommen alle mit einer gewissen Begabungsbreite auf die Welt. Das ist aber eine niedliche Sache. Ja. Wenn aber schon die Eltern großen Wert darauf legten, dass ihr Kind sich Namen merke, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es diese Fähigkeit auspräge, sagt der Herr Kessler. Daran sehe man schon, ein gutes Namensgedächtnis sei letztlich auch eine Sache des Trainings.
Also wenn ich mit Pauline, Gott hab sie selig,
ja,
unterwegs war, dann wusste ich nur, das ist das Herrchen von Bessie,
mhm,
oder das ist das Herrchen von Rex. Und so. Also ich, ja, konnte mir, ich wusste immer nur, wie die Hunde heißen, aber was der Besitzer da an sich für einen Namen hatte.
Hat sich nie vorgestellt, wahrscheinlich immer hat
und ich
wurde
auch
der Hund
nicht,
vorgestellt.
Ich habe nicht an seiner Properze geschnüffelt. Wir konnten uns niemals intim begegnen.
Mm-hmm,
es waren ja nur die Hunde.
Ja.
Ja. Und oftmals, Pauline war ja sehr introvertiert. Sie mochte nicht jeden Hund, also kam da ja auch wenig Kontakt zustande, wenn dann.
Aber dann müsste ja dann, wenn, dann das doch auch wirklich auffällig sein, ne?
Ja, den Hundenamen habe ich mir gemerkt.
Die Memory-Klinik im Essener Elisabeth-Krankenhaus ist spezialisiert auf Gedächtnistraining. Carsten Brandenberg macht dort Gedächtnistests. Viele seiner Patienten klagen darüber, dass sie sich die Namen nicht merken können, die zum Beispiel in einer Konferenz genannt werden.
Über solche Konferenzen klagen auch Demonstranten in Gorleben, dass sie sich den Namen des Polizisten nicht merken können.
Ja, welches denn, der ihnen den Gummiknüppel irgendwo zwischen die Beine gehauen hat?
Aus Versehen, wenn dann.
Oh, ja.
Ne, wir wissen ja gar nicht. Also es gibt
natürlich. Aber der hat sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Außerdem steht das doch nicht dran.
Tag, Schröder, darf ich mal Ihre Eier zerquetschen?
Es verprügelt sie.
Nein. Das ist auch eine, wenn dann eine Gewalt, die man nicht so sehen kann. Also wenn dich jemand grob anpackt.
Ja.
Oder das, der bemantelte Handschuh wird dir, der ziemlich fest und hart ist, ins Gesicht. Dann ist das etwas, was immer noch den Anforderungen entspricht. Aber so ein Knüppel, das war so, ich glaube, 70er. Ich weiß nicht, macht man das heute noch? Ich bin da ja ganz...
Weiß ich nicht.
Gott, die letzte Demo, auf der ich war, das war eine Anti-Atom-Demo in München. Und das war eher wie eine Volksparty.
Ja.
Also, es hätte nur noch Freibier geben müssen, denke ich. Das war ganz, ganz familiäres, gar nicht so wie früher mit Nelke.
So, auf Konferenzen kann man sich schlecht Namen merken. Das sei aber meistens nicht weiter verwunderlich, sagt Jetzt heißt er auf einfach Brandenburg. Vorhin heißt er noch Brandenberg. Ich habe mich nicht verlesen. Unser Kopf ist manchmal einfach voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Herr Berger, ist Ihr Kopf voll?
Ja, ich wünsche ganz ehrlich, ich könnte meinen Kopf so entleeren wie in dieser Sendung.
Der diesen Text geschrieben hat, dessen Kopf war auch voll. Jetzt heißt der Brandenburg wieder Brandenberg. Ja? Brandenberg hat zwei Tipps parat, mit denen man sich vielleicht helfen kann. Das Gehirn arbeitet in erster Linie mit Bildern, sagt er. Eine Möglichkeit, sich Namen besser einzuprägen, sei deshalb, sie mit einem konkreten Bild zu verbinden. Herr Müller, der den Sack auf dem Rücken trägt, sei so eine Eselsbrücke.
Wie?
Ach, Herr Müller. Naja, Herr Müller.
Herr Müller, der Quasimodo.
Nein, Herr Müller ist doch ein Müller. Ein Müller macht Mehl. Was hat er auf dem Rücken? Ein Sack Mehl.
Der Sack.
Eselsbrücke.
Müller, der Sack.
Müller, der Sack. Genau, so kann man sich das merken. Ja. Außerdem sollte man beim Kennenlernen die Hand des Gegenübers schütteln und seinen Namen einmal laut ausgesprochen haben. Dann sei der Name später leichter abrufbar. Guten Tag, Herr Müller.
Das kann ja bei Müller sehr oft vorkommen, ne? Herr Müller, es gibt ja sehr viele Müller, so wie es Bergers und Schulzes gibt, also des Öfteren. Möchte ich mit Ihnen in Anschluss über etwas sehr Spezielles reden? Und zwar über Greifvögel, warum sie zu Transvestiten werden.
Ach. Kommt dann das schöne Thema noch, dass Vögel sich am Geruch erkennen?
Das machen wir gleich im Anschluss.
Oh, da freue ich mich ein bisschen drauf. Hier sind Plus Minus mit Snowblind. Plus Minus mit Snowblind im Tanz D16.51 Uhr und insgesamt jetzt schon 52.
Wir haben jetzt ein gefiedertes Thema. Wir reden über Greifvögel, die zu Transvestiten werden. Und wir reden über Vögel, die ihre Verwandten am Geruch erkennen.
Ja, das ist doch mal, das passt da zusammen. Also passend zusammen ausgesucht, ja? Also nur, weil es Vögel sind.
Ja, nur weil, können beide fliegen.
Ach so.
Zuerst die
Also Vögel und Vögel auch, ja? Können fliegen.
Also hier, wir reden einmal über Zebrafinken.
Mhm.
Das sind die sich riechen können oder ihre Verwandten am Geruch erkennen. Und wohlgemerkt, ihre Verwandten, jetzt nicht nur ihre Töchter, das kennen wir aus den Nestern, wenn wir jetzt vielleicht ein Vögelchen aus dem Nest genommen haben, um zu gucken, wie es in Wahrheit ausschaut.
Wie es von unten aussieht.
Genau, und dann wieder reinsetzen, dann kann das sein, dass das wie bei Rehen so ist oder bei anderen Säugetieren, dass die ihr...
Das verstehe ich jetzt nicht. Ein Reh habe ich noch selten aus einem Nest gehoben.
Ja, sie waren auch, glaube ich, sehr selten im Wald. Also werden sie so ein frisches Kitz finden, das da so im Baum vor sich hin schilpt. Und sie nehmen es aus dem
Nest.
Ja, aus diesem Rotwildnest heraus, streicheln es kurz und legen es zurück, dann riecht die Mutti das. Und dann will sie eventuell ihr
Kitz nicht mehr haben.
Genau.
Weil, also Herr Berger, wenn Sie das angefasst haben, dann kann ich das verstehen, dass das keiner mehr haben will.
Ja, dann haben Sie statt Lammbraten zu Ostern Kitzbraten.
Ja.
Na gut, was auch immer die Kinder dazu sagen werden, aber ich weiß nicht, konnten Sie damals sich Bambi anschauen oder ging das durch den eisernen Vorhang nicht durch?
Natürlich habe ich das gesehen.
Ich habe den Film nie gesehen. Wie geht der eigentlich aus? Stirbt Bambi oder nicht?
Ich habe das jetzt nicht so mal auf dem Schirm.
Ja, na gut, ist auch gut, dass Sie es nicht verraten wollen, denn viele andere Kinder wollen auch noch heulen.
Ja.
Bei den Greifvögeln, die zu Transvestiten werden, ist es so, dass es sich hierbei um Rohrweihen handelt.
Mhm.
Und das ist ein sehr ungewöhnliches Phänomen der weiblichen Mimikrie.
Der weiblichen Mimikrie.
Genau. Manche männlichen Rohrweihen tragen ein Federkleid, das dem der Weibchen gleicht. Französische und spanische Biologen haben jetzt untersucht, warum sich diese sogenannte weibliche Mimikrie entwickelt hat. Mit Hilfe unterschiedlicher Vogelattrappen testeten sie die Reaktion von Männchen auf Eindringlinge in ihr Revier. Es zeigte sich, dass die sogenannten Transvestiten durch ihre Federkleidung vor Aggression ihrer Geschlechtsgenossen geschützt waren. Das ermöglicht es ihnen, unbehelligt in der Nähe fremder Brutreviere zu brüten. Und jetzt kommt's. Ja. Da sich verkleidete Männchen nicht aggressiv gegenüber männlichen Vögeln verhalten, profitieren auch die typischen Männchen von solchen Nachbarn. Diese Form der Mimikrie könnte man als dauerhaften Nicht-Angriffspakt bezeichnen.
Die Schweiz sozusagen.
Der für alle Beteiligten von Vorteil
ist. Ja, so schön neutral. Aber nee,
das ist jetzt Biology Letters.
Ich frage mich die ganze Zeit, Mimikrie. Erklären Sie mal, Herr Berger.
Na, das ist das Vortäuschen falscher Tatsachen.
Das haben Sie sich gerade ausgedacht.
Ja, das war, aber ist doch immer so. Warum hat der Teufel seine Großmutter erschlagen?
Ich denke mal, weil er keine Ausreden mehr hatte. Ha, ha, ha.
Nein, Sie, also wenn der Großmutter war, wenn
er... Was?
Wenn,
der Teufel war Großmutter?
Hm. Ja, nein, also die Großmutter vom Teufel wahrscheinlich auch ein Teufel.
Großmutter, oder was?
Ja, genau.
Ja, der nein. Teufel.
Der Teufel hat doch die Großmutter erschlagen, weil sie und nicht... aber vielleicht war es auch ein... Man weiß es nicht. Bei Teufeln, das ist ja auch so ein komisches Wesen mit...
Das ist verteufelt.
Hufen und großem... Sie wissen schon was... Wie heißt das?
Kurzen Schwein. Hosen?
Nein, wie heißt denn das? Nicht Schweif, Hörner. Sondern...
Schwanz.
Danke.
Ja. Ja und, was feiern Sie sich da jetzt selbst?
Na, endlich haben Sie auch mal was Zotiges gesagt.
Ich habe Schwanz gesagt und nichts Zotiges, Herr Berger.
Ja, Sie wissen doch was, Mimikrie. Jetzt will ich mit Ihnen über die Zebrafinken reden.
Ach so, das muss
aber... Die kommen gleich im Anschluss.
Ja, das muss aber jetzt mal jetzt flink, wollte ich gerade, Fink gehen.
Zwitscher.
Ja.
Zebrafinken können allein durch den Geruchssinn Eltern und Geschwister von anderen Vögeln unterscheiden.
Na gut, mal kurz geschnüffelt.
Ja, aber jetzt...
Papa.
Naja, aber...
Mama.
Bielefeld.
Was?
Na, wie die News beginnt.
Ach so, na los.
Mann, Bielefeld.
Ja.
Der Geruchssinn bei Vögeln galt lange als gar nicht oder nur schwach entwickelt. Jetzt haben deutsche Biologen erstmals nachgewiesen, dass Singvögel Eltern und Geschwister allein am Geruch erkennen können.
Wie heißen die Biologen?
Soweit war ich noch nicht.
Ach, schon, sonst sagen Sie es später. Fahren Sie fort.
Also Zebrafinken,
ja,
kurz nach dem
Bielefeld.
Schlüpfen. Bielefeld. Zebrafinken in Bielefeld, ja, die kurz nach dem Schlüpfen in ein fremdes Nest gesetzt wurden, erinnern sich später wieder an die elterlichen, an den elterlichen Nestgeruch. Verwandte zu erkennen ist wichtig, damit sich kooperatives Verhalten entwickeln kann und Inzucht verhindert wird.
Ist ja wichtig, weil so ein kleiner Zebrafink, wenn er die Augen noch zu hat, ich weiß ja nicht, hat er gleich die Augen auf, dann sieht er ja auch nichts, dann muss er erstmal riechen.
Ja.
Das kann ja jeder kommen.
Dabei verlassen sich auch Vögel nicht nur auf optische und akustische Signale, sondern setzen den Geruchssinn ein, berichten die Forscher im Fachblatt Biology Letters. So.
Aha. Aber die Namen waren nicht da. Ach, schade. Naja. Ist immer sehr interessant, ne?
Nächstes Mal. Ich freue mich auch endlich mal, deutsche Forscher.
Ich wundere mich auch, aber in einem englischsprachigen Fach.
Ich hätte noch weiterhin...
Fachblatt publiziert.
Gegenüber Ihnen, an mir, hätte ich weiterhin Freude am Spaß, wenn Sie noch wüssten, wie denn der Vogel heißt, der zum Transvestiten wird.
Rohrweihe, Herr Berger. Ja, aber hallo, ich höre ihn
wie
doch zu.
Wie haben Sie sich denn den Namen gemerkt?
Ich habe mir gemerkt, der Vogel hat einen kleinen Sack auf dem Rücken.
Wetter.
Erst gestern wieder habe ich mich an der wunderbaren Authentizität meiner Badewanne erfreut und tatsächlich, dass ich dort wie eine Boje in ihr saß und vor mich hin schwamm und noch rechtzeitig, bevor ich schrumpelig war, hinausgang. Aber dieses Aufwärmen, dieses Tanken von Wasser, aber umgekehrt zu einer Lokomotive. Also das darf man jetzt nicht so sehen, dass also in mir der Dampf, also soweit ging das ja gar nicht. Die Reise ging ganz woanders hin, dass ich dachte, wie kann ich mir ein Pegelsaufen ersparen, indem ich, also ich wollte eigentlich ein alkoholfreies Bier kaufen und war überrascht von Foodwatch, die davor gewarnt haben. Alkoholfreie Biere sind gar nicht alkoholfrei. Sie haben 0,5% Alkohol und das ist immer noch zu viel, um betrunken zu werden. Nun ja, da dachte ich, geht es eigentlich, dass Alkohol durch meine Haut in mich hineindringt? Kann das sein? Dieses Experiment habe ich anhand einer Blindstudie durchgeführt, indem ich dann einfach nur Badewasser genommen habe. Aber das, wer will das schon? Also und saufen will das denn auch keiner. Also diese Schieleisenbahn, die da an mir vorbeifuhr, hat sich erübrigt. Später habe ich dann auf etwas zurückgegriffen, auf ein Angebot, das in einer Gratiszeitung lag. Ich bin zu einem Supermarkt gefahren und habe dort zwei Brötchen geholt und eine Marmelade vor mir gehabt, die mit samtig umworben wurde. Und ich dachte, was ist das denn? Ist das Schimmel? Sehr ekelhaft, so Erdbeermarmelade samt. Also ich weiß nicht, wer sich das einfallen lassen hat. Ich will auch kein Fell auf meiner Konfitüre. Da denke ich doch kurz wie Max und Moritz, die dann sich aus ihrer Mantelteigtasche herausknabbern mussten. Und so habe ich mich befreit, habe das Päckchen geöffnet und habe diese Kunstkonfitüre zu mir genommen und habe gedacht, naja, war ja umsonst. Umsonst ist das Wetter nicht, das ist gratis. 3 bis 4 Grad Celsius haben wir am Montag gefühlt wie minus 3 Grad. Es ist am Montag wolkig, abends gibt es leichten Regen. Am Dienstag sind es 1 bis 6 Grad Celsius gefühlt wie minus 1 Grad Celsius. Und es soll am Dienstag leichten Schneefall geben, den ganzen Tag oder ab und zu immer mal wieder.
Herr Berger, Ihr Stuhl quietscht.
Wir tanzen mit Berger und Berger.
Das Fachmagazin für Schönheit und Gesundheit.
Am Sonntag, den 1. April um insgesamt 17.03 Uhr und insgesamt 39 Sekunden. Ihr seid im Fachmagazin für
Schönheit und Gesundheit mit insgesamt 2 Bundesbergern.
Auf 90,2.
Nämlich Frank und Tim.
Im
Internet unter loro.de.
Ja.
Der Tanz mit Berger und Berger.
Letzte Stunde im Tanztee. Dicke ältere Menschen sind weniger intelligent, hat eine Studie herausgegeben.
Wir erzählen wieder über eine blühende Pflanze, diesmal über die Magnolie. Wo kommt ihr Name her?
Jetzt dann doch nun das wirklich interessante Thema: Trinker finden sich laut einer Studie selbst attraktiver.
Und warum Riesentintenfische so große Augen haben?
Modest Mouse Bukowski. Ja, San Francisco mit Awkward im Tanztee. 17.10 und insgesamt 51 Sekunden. Wer viel Alkohol trinkt, trinkt sich selbst schön. Französische Wissenschaftler fanden in einer Studie heraus, dass sich Menschen umso attraktiver finden, je mehr Alkohol sie trinken.
Ah, und ich dachte erst, der gegenüberliegende Mensch, der nicht trinkt, empfindet den anderen, den besoffenen Menschen als schön.
Das dachten sie wahrscheinlich nicht. Aber sie wollten,
das habe ich ganz kurz gedacht, als Sie den Satz vorgelesen haben.
Sie meinen wirklich, ein betrunkener Mensch ist schöner als für Sie optisch rein?
Nein, natürlich
so ein
nicht.
Leckerli,
ich habe mich
ja?
gefragt, wie geht das eigentlich?
Achso, nee. Ich weiß, ich trinke mal. Denn der Effekt sei nicht Folge des Wirkstoffs. Moment. Wo Berger, Sie mich rausgebracht.
Natürlich, das ist ja meine Hauptaufgabe in Ihrem Leben.
Ja, ja. Denn
die Frage ist doch.
Ja. Ja. Denn der ja.
Denn der.
Ja.
Also wenn
ja.
Der hat ja.
Was?
Wenn er jetzt was getrunken hat, derjenige, dann.
Hat
er?
Ja.
Muss er wirklich was getrunken haben?
Was?
Naja, funktioniert das auch mit anderen Ingredienzien.
Das ist ja nicht Bestandteil dieser Studie. Die meinen, ob er, wenn er jetzt Milch trinkt zum Beispiel.
Oder
Milch macht ja auch
alkoholfreies munter. Bier, angebliches.
Hm. Denn der Effekt sei nicht Folge des Wirkstoffes Alkohol, sondern gehe auf eine Selbstwahrnehmung zurück, die vermutlich mit den sozialen Vorstellungen von Alkoholkonsum zusammenhänge.
Mhm.
Mhm.
Ist das eine wichtige Zusatzinformation, warum es in Mecklenburg so viele hässliche, betrunkene Menschen gibt?
So viele hübsche Menschen vor allem. Ja.
Sie haben also auch was getrunken.
Doch mal um.
Ja, es gibt viele schöne Frauen, die
in Russland,
hier in,
alle hübsch.
Die hier in Rostock studieren.
Forscher aus, ne, wenn man Forscher aus in einem sagt, dann heißt das Forscher. Forscher aus dem ostfranzösischen Grenoble hatten die Studie mit dem Titel Die Schönheit liegt im Auge des Biertrinkers zusammen mit zwei Pariser Universitäten und der staatlichen Universität des US-Bundesstaates Ohio erstellt. Sie soll demnächst im britischen Wissenschaftsmagazin Journal of Psychology veröffentlicht werden.
Das ist doch schön. Da sitzt man also an der Theke, trinkt nicht nur sich seinen Gegenüberliegenden schön,
ja,
sondern sich selbst auch noch.
Ja, man spielt dann wieder in einer Liga. Ja, man kann ja, es kann ja sein, dass man sich den anderen schön trinkt und der will den einen gar nicht, aber man trinkt sich selbst auch schön.
Oder man traut
also,
sich nicht.
Also man steigt selbst in der Schönheitsleiter mit. Also Alkohol ist schon tolles Zeug.
Ist das jetzt nur allein bezogen auf den Mann oder funktioniert es auch bei der Frau?
Nein, hier steht nur Trinker. Kann ja auch eine Trinkerin sein, werden wir sehen. 19 Personen, die Alkohol konsumierten, wurden in einem ersten Test in einer Bar in Grenoble danach befragt, wie sie auf einer Skala von 1 bis 7 ihre Attraktivität, ihre Intelligenz, Originalität und ihren Humor einschätzten. Ihr Alkoholspiegel wurde dann per Messgerät getestet. Mit steigendem Alkoholspiegel schätzten sich die Personen umso attraktiver ein.
Ja. Gibt es dort eigentlich auch ein Wippenverhältnis?
Ein was?
Ein Wippenverhältnis.
Wippen?
Ja, stellen Sie sich vor, jetzt sind wir über den Berg, jetzt geht's bergab.
Ja. Und dann geht's irgendwann, kommt die.
Ja, also man kann ja.
Der Scheitelpunkt.
Das meint dieses Wort.
Das fehlt, Maximum, ja.
Ja, dass man dann irgendwann hat man so
rapide
viel gesoffen.
Rapide hässlich wird wieder, wenn man, je mehr man trinkt.
Ja.
Ja, kann ab, ich jetzt.
Ab wie viel Promille wäre interessant?
Dass man dann zum Kotzen aussieht, zum Beispiel.
Ja, und es ist tatsächlich so, weil man aus seiner Kotze wieder aufgewacht ist.
Ja, kommt man
weil so
da
kalt gibt's
Leute,
war.
Die dann ihre Bettwäsche wieder sauber machen müssen. Habe ich, ja, nee.
Ist auch besser, wenn man einen Teppich hat, denn sonst muss man den Teppich nämlich rausreißen. Also lieber ins eigene Bett. Also ja. Habe ich auch gehört.
Ach so, sowas hören Sie auch, ja. Ja, jetzt geht's weiter. In einem zweiten Test wurden 94 Männer, jetzt geht's wieder um Männer, ja, in ein Labor bestellt, um scheinbar ein Getränk für eine Firma zu testen. Ja. Ein Teil der Testpersonen erhielt ein alkoholisches Getränk und ein anderer Teil ein nicht alkoholisches, ohne dass die Teilnehmer jeweils davon wussten. Anschließend wurden alle mit denselben Fragen wie im ersten Test konfrontiert.
Herr Berger, gehen wir nachher mal ins Labor?
Ein Trinken.
Ja.
Machen wir bestimmt nicht. Ja, jetzt bin ich wieder raus. Unsere Studie zeigt, dagegen fanden sich diejenigen, die Alkohol, diesmal stuften sich diejenigen, die glaubten, Alkohol getrunken zu haben, ob sie dies nun tatsächlich getan hatten oder nicht, als besonders verführerisch ein.
Was? Also wenn ich Wasser getrunken habe, dann fand ich mich verführerisch.
Ja, also es kommt nicht darauf an, dass die Wirkung Alkohol in ihnen in den Kopf steigt, sondern also die Tatsache, dass sie Alkohol trinken, das
jetzt bin ich ganz verwirrt.
Ja, natürlich.
Ist es jetzt das Suggestive? Also ist es die Einbildung, ich trinke Alkohol?
Auch die Leute, die keinen Alkohol getrunken hatten, aber dachten, sie trinken Alkohol, fanden sich verführerischer.
Ach.
Ach, ja.
Da kann ich mir also sprichwörtlich mit einem Tee Mut antrinken.
Dagegen fanden sich diejenigen, die Alkohol getrunken hatten, ohne es zu wissen, nicht attraktiver als die anderen.
Aha. Das ist ja eine rein.
Ja, also die Alkohol getrunken hatten, ohne es zu wissen,
ja,
fanden sich nicht attraktiver als die anderen. Aber wenn man weiß, dass man Alkohol trinkt, oder wenn man denkt, dass man Alkohol trinkt, obwohl man es gar nicht trinkt, denn, ne?
Und das alles aber bezogen auf
dann geht's ab.
Trinkende Männer.
Mit dem Selbstwertgefühl.
Ja.
In dem Fall waren es Männer. Man hat jetzt die Frauen nicht getestet.
Ja, also das ist ja.
Deswegen ist darüber jetzt nicht eine Aussage zu treffen.
Ja. Gut, dass wir da beschränkt bleiben.
Ja. Unsere Studie zeigt, dass die schlichte Tatsache zu glauben, dass man Alkohol getrunken hat, dazu führt, sich attraktiver zu finden, sagte der Professor der Sozialpsychologie der Universität Pierre Mendès France. Laurent Bégin der Nachrichtenagentur AFP.
Hingegen, also ich mache da die Schranke hoch, für mich ist das Labor offen. Ich werde mir jetzt immer vorstellen, in meinem Café
ist sein, Alkohol.
Das ist eigentlich ein Pharisäer,
ja,
für nur die Sahnehaube.
Esse ich jetzt hier eine Cognac-Stulle und in der Suppe ist Alkohol drin, dann geht alles viel besser. Dann
und schon geht meine Stimme ein wenig tiefer, ja, und säuselnder. Und
atme jetzt noch ein wenig Alkohol.
Ja, kann man das, ja, Alkohol
inhalieren? Im Wind ist Alkohol auch manchmal drin, im Fahrtwind, wenn man will.
Ich weiß ja nicht, hinter welchem Bierlastwagen
wenn man hinterher fährt, ja.
Ja. Hechelnd wahrscheinlich.
Hechelnd hinterher gefahren. Ja, hingegen hat die Alkoholdosis selbst keinen Effekt.
Kann man also Alkohol inhalieren? Ich dachte, allein beim, wenn wir jetzt den Stollen nehmen und oder irgendein anderes Produkt, da sind eingelegte Rumrosinen drin.
Eine Flasche.
Dann geht ja der Alkohol, der wird ja rausgebacken.
Ja, aber machen Sie doch mal eine Flasche Gorbatschow in eine Schüssel, ja, erhitzen das und mit einem Tuch über den Kopf und dann merken Sie auch, dass man das inhalieren kann. Also sollte man jetzt nicht nachmachen.
Muss ich dazu Knoblauch essen?
Das wäre natürlich noch viel besser. Mit Knoblauchschnaps geht es wahrscheinlich richtig.
Und dann bin ich total verführerisch.
Ja, da fühlen Sie sich richtig sexy. Hauptsache, Sie denken an Alkohol. Das Phänomen könnte der Studie zufolge auf die Aktivierung bestimmter Vorstellungen zurückgehen, die mit Alkohol in Zusammenhang gebracht werden. So rum. Ich habe noch nichts getrunken. Oder war hier was im Kaffee? Ich fühle mich auch nicht gerade nicht richtig schön, Herr Berger.
Sie sehen aber gut aus wie immer. Und Sie haben so eine schicke, bestickte Krone.
Ja, das habe ich. Und ja. Und mir fällt gerade kein Kompliment bei Ihnen ein. Na,
Sie haben einen in der Krone.
Ja. Nee, gar nicht.
Ein gesticktes.
Alkohol sei als soziales Schmiermittel bekannt und werde damit im Zusammenhang gebracht, sich mit anderen Menschen wohlzufühlen, so Bégin.
Man fühlt sich nicht nur schön,
ja,
und verführerisch, sondern man versteht sich auch mit seinen Nachbarn.
Ja. Mhm. Er erinnerte auch daran, dass in Filmen diejenigen, die Alkohol trinken, häufig als reich und verführerisch dargestellt werden.
Im
ist mir
Film?
Noch nicht aufgefallen.
Nee, im Film sind mir andere Sachen aufgefallen, zum Beispiel die zeitliche Dichte, also unsere zeitliche Dichte, zwischen Sex und Gewalt. Also häufig in Krimis oder in anderen Thrillern wird jemand gekillt. Und kurz danach, also spätestens nach 3 Minuten gibt es eine sexuelle Handlung. Also in unserer Zeit
nicht. Sex sells, auch in Filmen, ja.
Ja, und aber Crime. Warum ist Sex und Gewalt so dicht in diesen Filmen? Naja, dieser Bruch
ja,
ist ja auch
sonst
so.
Sonst wäre es ja langweilig.
Eben hatte der Typ noch einen Hammer im Kopf und auf einmal liegen da zwei und paaren sich oder tun so, als ob.
Ja.
Ist ja alles nur gestellt und gedoubelt. Also.
Ist das nicht echt?
Das ist nicht echt.
Ja, sicher. Herr Berger, weil Sie bei Filmen sind, passt das jetzt Postal Service mit Clark Gable, 17:19 und insgesamt 53 Sekunden. Herr Berger, was gibt's bei Ihnen als nächstes?
Bei mir läuft ein ganz besonderer Film. Warum Riesentintenfische so große Augen haben? Das wird hier gleich erklärt.
Das ist ja spannend. Wahrscheinlich, weil es Riesentintenfische sind, ne? Wenn es Zwergtintenfische wären, oder?
Dann hätten die auch große Augen.
Jan Blomqvist, Big Jet Plane. Ihr seid im Tanz, die 17:28 und 58 Sekunden so rum.
Sie sind schon weiter.
Herr Berger, was ist denn Ihr April-Scherz? Wir müssen noch irgendwas müssen wir noch machen. Wir müssen noch die Leute noch irgendwie
hops nehmen?
Ja, das ist die letzte Sendung.
Ja, das macht mich jetzt ganz bedrückt.
Ja, wir machen keine Sendung mehr, haben wir jetzt gerade beschlossen. Ja?
Wir haben zu wenig Resonanz, es meldet sich keiner bei live@loro.de. Und
ja, und im Internet hören auch ganz wenige zu. Also hier kommt auch keiner uns besuchen.
Das niemand bringt Kuchen oder
bringt keiner.
Auch keine Pizza, nicht mal eine kalte.
Mhm. Letzte Sendung.
Ist einfach so.
Ja, weil ist auch doof, wenn Hansa dann absteigt, dann spielen sie auch nicht mehr zu der Zeit, wo wir Sendung haben. Ist langweilig.
Was sollen wir denn noch?
Ja,
wir könnten Märchen erzählen, die Sie aus Ihrer Jugend kennen. Sie wissen, das gefühlte 20 Jahre her.
Mhm.
Warum hast du denn so große Augen?
Weil ich sie besser sehen kann. So war das.
Genau, und die Riesentintenfische haben so große Augen.
Der Trend geht ja auch dahin, dass man seine Großmutter siezt.
Achso, ich dachte sieht.
Siezt.
Man besucht sie.
Siezen tut.
Man siezt. Wie, was? Und denn kriegt man...
Was geschenkt?
Im schönsten Fall.
Im allerbesten.
Und wenn man Pech hat, eine riesige Bonbonschale.
Ja.
Und man soll nur einen Bonbon nehmen und sie sind alle miteinander verkleistert und verbunden. Und man kann sich auch was anderes schenken.
Ich glaube, wir haben doch Besuch, oder?
Ja, wir haben zwei Gäste. Wir haben
haben sich versteckt.
Und wir haben hier einen Schuhtester hier. Wir haben in der heutigen Sendung über Kinderschuhe geredet und Kindergartenkinder. Und hier ist
Ein Schuhtester,
Greta, und ja. Sie hat, ihre Schuhe sind groß genug.
Ja, und sie rennt um Stuhl und übrigens finde ich so total amüsant, dass die Stuhle hier so laut knarren, dass eigentlich brauchen wir auch gar nicht moderieren. Das könnten die Stühle unter sich ausmachen hier.
Das ist auch eine Art Kommunikation.
Ja, Herr Berger, jetzt kommen wir mal zum Thema.
Das Knarzen, das eigentlich immer nur in alten, älteren Häusern auf den Dielen und im, auf dem Meeresgrund in tiefer, dunkler Nacht zu finden ist. Wer ist denn der Feind des Riesentintenfischs? Können Sie das erahnen?
Die Kugelschreiberindustrie.
Es ist nicht der Mensch. Die Kugel, ja, das wäre natürlich auch der ganze Plastemüll, der in den Ozeanen versteckt ist, der sorgt natürlich auch für... Ja,
ist doch klar, da kommt man dann so an mit so einem Kugelschreiber und saugt immer die Tintenfische aus. So funktioniert das doch, oder?
Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Ja, nein, ja. Ich rede von den Tieren, die bei Japanern und Norwegern sehr beliebt sind. Diese schwimmenden Kühe.
Wale?
Ja, und bei Riesentintenfischen sind es Pottwale. Und die Pottwale, die können doch so eine Art...
Fontäne machen.
Ja, aber ich meinte mehr diese Schallwellen. Wie heißt das noch? Sie machen so ein...
Geräusche.
So ein Resonanz... ja, während sie pfeifen...
Sirenen. Nee, so Zeugs. Ja, pfeifen.
Orten sie.
Während, nah.
Ja, genau. Und während sie sich so nah an den Riesentintenfisch heranschleichen wollen... Locken Sie Plankton an.
Geblockt bei Ihnen im Gehirn, oder?
Ja, ich hatte ein
Tintenfisch auf der Leitung.
Richtig. Also Sie locken Plankton an.
Ach so.
Und dieses Plankton,
da tarnt sich der Fisch mit immer.
Erzeugt
mit.
Eine Biolumineszenz.
Es leuchtet grün.
Es leuchtet um den Wal herum.
Oh, das ist ja ein Partywal dann sozusagen.
Genau, ja. Und das kann der Riesentintenfisch sehen.
Und nu?
Das ist um den...
Also deswegen kriegt er große Augen. Weil das Thema ist ja, warum hat der Riesentintenfisch so große Kulleraugen?
Richtig.
Dann guckt er und staunt, wie der Wal leuchtet. Hoho.
Wenn er den Wal sehen kann, also er sieht ja nur das Bio, diese, er sieht ja nur diese Biolumineszenz. Er weiß
sieht
nicht, dass
quasi
er,
indirekt den Wal.
Ja, er weiß nicht, dass es Biolumineszenz heißt, aber er weiß, da hinten leuchtet es.
Hat er nicht gehabt in der Schule?
Da ist die Laterne an.
War er krank?
Dann ist es eigentlich schon zu spät für den Riesentintenfisch, aber er kann noch schnell eine Strategie aufwerfen, wie er abhaut. Denn der Wal hat ihn, wenn der Riesentintenfisch...
wenn der Riesentintenfisch es mit seinen großen Kohleaugen leuchten sieht, dann ist schon alles zu spät.
Dann hat er aber noch die Möglichkeit abzuhauen und zwar
schnell
ganz schnell.
Ich muss weg.
Richtig.
Und wo ist jetzt, wie wird es aufgelöst, die böse Geschichte?
Das ist doch keine böse, der Wal hat eigentlich ab und zu öfter mal Hunger, wenn er gerade im Plankton unterwegs ist.
Sie wollten uns jetzt erzählen, was ist der Feind vom Riesentintenfisch?
Nein, ich habe Ihnen erzählt, warum der Riesentintenfisch große Augen hat.
Weil er den leuchtenden Wal sieht.
Ja, und das haben Forscher herausgefunden, die aus Schweden kommen.
Was? Und sonst, wenn er keinen fluoreszierenden Wal sieht, dann hat
Also diese Biolumineszenz, die erzeugt wird von dem Plankton.
Ja.
Genau,
ja,
die wird erzeugt, wenn der Wal in dieses Planktonzeug hineinschwimmt. Wer Plankton jetzt nicht kennt, der möge doch bitte mehrere Folgen von SpongeBob gucken. SpongeBob, Schwammkopf. Und da kommt ein Plankton vor.
Ach.
Obwohl, ein Plankton gibt es eigentlich gar nicht. Das ist wie eine Schabe. Die kommt ja auch immer in der Mehrzahl vor. Und für die lieben Kinder zu Hause noch, ein Auge eines Riesentintenfisch ist so groß wie ein Basketball.
Was?
Jetzt stellen Sie sich mal die Tentakeln vor.
Ui.
Und ich möchte Sie jetzt sehen mit Ihrem Füller oder Kugelschreiber, wie Sie da die
Tinte... den Tintenfisch anpickse.
Ja, vielleicht noch aus den Augen heraus. Um noch einen kleinen Horror zu geben.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Das ist, glaube ich, gar nicht so. Ich denke oftmals an Personen, die gar nicht mehr da sind. Aber ich sehe...
Dicke Menschen von 60 bis 70 Jahren sind einer Studie zufolge weniger intelligent als dünne.
Die können ja nicht so schnell aus den Sinn sein, ne? Denn die sieht man ja häufiger an sich, an der Breite. Und
bei über 70-Jährigen nehme dieser Zusammenhang jedoch wieder ab. Also nur dicke Menschen zwischen 60 und 70, ja, sind weniger intelligent. Berichten südkoreanische Forscher im Fachjournal Age and Aging, also Alter und Altern.
Kann man sich dumm essen oder wie funktioniert
dumm
das?
Dumm frisst viel. Hat das Ihre Mutter nicht auch zu Ihnen früher mal gesagt? Nein.
Nein. Dumm ist gut im Bett, hat sie mir mal erzählt. Aber,
dumm hat, ach, das hat Ihnen dann Ihre Mutter erzählt?
Aber das habe ich noch nicht gemerkt. Nee, also ja. Ich hatte jetzt...
Demnach zeigen ältere Erwachsene mit viel Bauchfett im Vergleich zu Menschen mit geringerem Umfang eine Tendenz zu verminderter intellektueller Leistung. Das Fettgewebe direkt unter der Haut habe dagegen keinen solchen Einfluss.
Wie funktioniert denn das
Bauchfett macht dumm.
Aber wie funktioniert
hier.
Denn aber jetzt
das direkt unter der Haut nicht?
Wie funktioniert denn jetzt das TAT zwischen Bauchfett und Gehirn?
Das TAT?
Na, dieses Zusammenspiel von gemorsten Ts. Also wie übermittelt denn jetzt, wie wird denn das Gehirn durch Bauchfett gelebt?
Das ist eine sehr gute Frage.
Wie
unsere
rutscht
Studie
das nach oben?
Hat wichtige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, schreibt
liegt es daran,
der Hauptautor der Untersuchung, Dae Hyun-young.
Liegt es daran, dass dicke Menschen ihre Hose auf Bauchnabelhöhe tragen und nicht so wie andere Menschen schon auf Hüfthöhe? Dass also das Bauchfett nach oben geschoben wird? Also so ein bisschen mehr nach
oben? Wird es denn das dann? Ich glaube, wenn das unterm Bauch ist und dann ist es so wie so ein Bauch-BH.
Ja,
dann wird er nach oben gedrückt, der Bauch.
So eine Art, nicht, wie heißt es, Wonderbra für Bäuche, wie könnte man das denn nennen?
Ja.
Wonderbauch.
Wonderbauch.
Nee, das will ja niemand. Wer will denn einen Wunderbauch?
Ja.
Diese News aus dieser Wundertüte, wo haben Sie die denn nochmal her?
Das war kommt aus Südkorea. Die Vermeidung von Übergewicht, insbesondere zentralem Übergewicht und zentrales Übergewicht ist das am Bauch, Herr Berger. Müssen wir uns jetzt mal, ne? Sie haben einen zentralen Körperregion.
Sind Sie sicher, dass das
jetzt,
nicht
wenn man jetzt einen dicken Fuß hätte, das ist nicht so schlimm.
Da wird man nicht dumm.
Bauchfett ist, ne?
Ist das sicherlich nicht aus Nordkorea? Die hungern ja alle. Das
Nein.
könnte ja doch eine
das
Strategie sein von dem beliebten Vornamenträger Kim, der sozusagen seinen bevölkerungsdemagogischen Mitläufer... Er will
sie dumm halten, ja? Macht sie dick.
Ja. Und er hat auch noch, er sagt ihn auch noch, es ist auch noch, also er versucht ihn ja den Hunger gut zu verkaufen. Ihr seid vielleicht, wenn ihr dumm seid, glücklicher.
Die Forscher analysierten Daten zu Gewicht und Umfang von 250 Menschen ab 60 in Südkorea.
Ja.
Darunter waren auch Bestimmungen zum Body Mass Index, der aus dem Verhältnis von Gewicht zu Größe berechnet wird, und die Betrachtung des Bauches mittels der Computertomographie. In der Analyse ermittelten die Wissenschaftler einen statistischen Zusammenhang zwischen Bauchfett und Intelligenz. Eine strenge Untersuchungskette oder Wirkungskette fanden sie jedoch nicht.
Ist es jetzt so, dass... Ich verstehe das noch nicht. Wie ist der jetzt der Zusammenhang? Haben Sie einfach viele dumme Menschen gefunden, die sich ungesund ernähren? Oder sind es oder wird man mit dem Dicksein dumm?
Herr Berger, Sie sind viel zu klug für Ihr Bauchfett, glaube ich.
Da muss ich mal mein Bauchfett fragen.
Aber Sie sind ja auch noch gar nicht so alt, wie Sie aussehen.
Das war sicherlich ein Kompliment.
Ja, da könnten Sie noch eine Weile drüber nachdenken, so zentral gesehen in Ihrem Bauch.
Es gibt ja im Körper noch mehrere Knotenpunkte von Nerven.
Ach, so Ober- und Unterschlundganglien, ne?
Oh,
wie beim Regenwurm. Haben Sie doch bestimmt auch mal gehört.
Ich möchte jetzt nicht, dass Sie mich zerteilen, um das herauszufinden.
Nein, mache ich nicht.
Aber diese Knotenpunkte könnte man ja als weitere Gehirne betrachten.
Ja.
Also.
So ein Bauchgehirn.
Ja.
Mhm. Zentral. Zentrales Nervensystem.
Genau.
Bauch.
Es gibt mehrere.
Das ist doch.
Es gibt mehrere Zentralen im Körper und dieses Bauchgehirn ist halt ein bisschen
das Bauchgehirn
behindert durch dieses viele Fett.
So, lassen Sie uns mal wissenschaftlich weiterarbeiten, indem wir diesen Artikel abarbeiten und indem Sie nicht eine Mutmaßung nach der anderen aufstellen, ja? Denn was anderes ist es nicht. Ja? Ja. Gucken Sie nicht so wie ein Eichhörnchen.
Ich erzähle Ihnen gleich was über...
In der Analyse ermittelten die, wie gesagt, einen Zusammenhang zwischen Bauchfett und Intelligenz.
Aber das mit dem Eichhörnchen war jetzt ein Kompliment.
Daher, das Bauchfett könne eher zu Störungen im Zucker- und Stoffwechselkörperdingens führen als Fettgewebe. Was? Ach so.
Wie? Ja. Sie müssen schon gerade auslesen.
Ja, das ist ja... Die Studie zeigt...
Sie sind schon ein bisschen älter als ich,
ja,
kann das sein?
Ja, und ich bin auch ein bisschen dicker als Sie, na klar.
Sie haben so einen Puddingfriedhof.
Ne? Die Studie zeigte, dass ein hoher Body Mass Index mit dem Risiko einer schlechten kognitiven Leistung bei Erwachsenen zwischen 60 und 70 Jahren verbunden ist, schreiben die Autoren.
Dann
bei den
Helmut
Teilnehmern
Kohl
über 70 hätten hingegen wieder Fett jetzt kommt es nämlich, bei den Teilnehmern über 70 hingegen weder Fett im Bereich der Eingeweide, also das ist jetzt, wo der Bauch ist noch, ne? Noch das unter der Haut mit verminderter intellektueller Leistung in Verbindung gebracht werden können. Das zeige, dass die Beziehung von, oh, ein Fremdwort, viszeraler Adipositas, das ist irgendwas mit Fettleibigkeit, steht dann gleich für Sie, Herr Berger, im Klammern dahinter, Fettleibigkeit durch Baufett und geringer kognitiver Leistung mit dem Alter wieder schwindet. Also man ist nur kurze Zeit doof, dann zwischen 60 und 70, wenn man zu dick ist.
Hilft das für irgendwas, zum Beispiel um den 40. Ja, so Jahrestag der Hochzeit zu überleben?
Es gibt doch einen Spruch, einmal dumm gestellt reicht fürs ganze Leben. Ja. Das hilft, manchmal hilft dumm stellen sich.
Kann oder Probleme gar nicht bearbeiten, weil sie sich von alleine lösen könnten.
Zur Beurteilung des Denkvermögens wurde der sogenannte Mini-Mental-Status-Test herangezogen. Dabei werden Testpersonen verschiedene Aufgabenkomplexe zur Lösung vorgelegt.
Aber ja, dieses Denkstingsvermögen da, das wird das jetzt durch das Bauchfett verhindert? Und welches Bauchfett, über welches reden wir eigentlich?
Dann können Sie ja noch ein bisschen drüber nachdenken, Herr Berger.
Mache ich auch.
Is the only version of my desertion that I could ever subscribe to.
Interpol mit PDA, 17.46 Uhr und insgesamt 25 Sekunden, Herr Berger. Was möchten Sie der Welt denn noch mitteilen an diesem wunderschönen 1. April?
Dass Wasser erst ab minus 48 Grad gefriert.
Wenn es sauber ist?
Wenn es sowas von sauber ist, wie man es sich kaum vorstellen kann.
Mhm.
Und wenn man das weiß, dass das so ist, dann weiß man auch, dass Klimaberechnungen umberechnet werden müssen, denn es gibt flüssiges Wasser in der Atmosphäre, das die Sonne anders reflektiert als kristallines Wasser.
So ist das, ne?
Also gefroren.
Der Dreck, der uns alle irgendwo anhaftet, ja, der verfälscht auch das Wasser.
Ja, und das haben Valerie Molinero und Emily Moore von der Universität von Utah in Salt Lake City rausgefunden haben.
Aha.
Das heißt, wir haben jede Menge Glück, dass unsere Seen und Flüsse...
Ja, stellen Sie sich vor, Sie würden auf einem sauberen See rüberlaufen im Winter, ja? Und da wäre gar kein Eis. Ha!
Das wäre ein
schöner... Und Sie würden dann ganz schön nass werden.
Aber nicht in Sibirien. Dort hätte ich wahrscheinlich Glück. An einigen Tagen gibt es dort ja auch minus 50 Grad.
Ja, dann wäre aber bei minus 2 Grad oder so sozusagen umgerechnet, wäre dann...
Matsch.
...der Baikalsee oder der Ural oder wie die Anzen oder der Nordpolarmeer oder so nicht zu.
Das wäre gut für die Schifffahrt. Das würde weniger Kohlendioxid produziert werden.
Mhm.
Denn die Abkürzungen, die Boote ja nehmen können, oder Schiffe, Tanker nennt man es auch. Denn, na gut, ich wollte Ihnen eigentlich auch noch was über die Magnolie erzählen.
Na,
aber
dann mal schnell hopp. Hopp, hopp.
Das dauert viel länger als Sie. Kennen Sie die Magnolie?
Ist es eine Blume?
Nein, es ist mehr ein Baum. Und,
ein Blumenbaum?
Ja, und die Blüte sieht aus wie eine Tulpe.
Ja,
und
stimmt.
Sie wird auch in den nächsten 4 Wochen anfangen zu blühen.
Aha.
In Süddeutschland sind schon dicke Knospen. Und während Villa Rostock noch ein bisschen braucht, ist Villa München schon viel weiter mit den abwaschenden Blüten.
Ach, sind Sie jetzt bei den Abwaschen? Ja,
ja, also Pierre Magnol, wie kann es anders sein? Von Pierre Magnol kommt der Name Magnolie.
Langweilig.
Ja, aber es ist spannend, warum er erst spät Karriere machen konnte.
Ach so, na dann erzählen Sie mal.
Er war nämlich Calvinist.
Was war er?
Calvinist.
Ach.
Das ist so eine Art protestantische Unterart.
Ach.
Um jetzt mal botanisch zu sprechen, das meinte ich jetzt nicht so von oben herab. Und er ist gleich auf mit Carl von Linné.
Mhm.
Vielleicht sagt Ihnen das was.
Ja. Und das war ein ganz berühmter so Erbgut- und sonst was Forscher, ne? Oder war der das? Ich glaube, da haben wir doch viel gelernt früher im, wie heißt das? Schule.
Heimatkunde.
Schule.
Ja, damals der Ort, wo es noch um Bildung ging, aber nicht um Intelligenz. Das haben wir auch. Das ist es eigentlich auch schon.
Das
ich kann das noch.
Es hat spät Karriere gemacht. Sehr schön. Ja,
ich habe mir viel Mühe gegeben, das hier durchzulesen.
Ja,
und
dann
zu
haben
präsentieren.
Sie wirklich noch auch das Wichtigste rausgezogen.
Ja,
das war wirklich rein journalistisch gesehen und nicht aus dem Internet, also nicht in Ihrer Tätigkeit als Google-Journalist, sondern aus einer Zeitung, die man anfassen kann.
Genau, aus der Frankfurter Zeitung am Sonntag.
Ja.
Vielen Dank, liebe Redakteure, für diese Information.
Das ist
über
schön.
Über die Magnolie, dass Sie von Pierre Magnol kommt und wer seine Heimatstadt besuchen möchte, das ist Montpellier. Da ist er übrigens nie weggegangen. Das fand er immer toll dort in Montpellier. Also irgendwas muss da sein.
Was haben wir denn heute gelernt?
Dass ganz sauberes Wasser erst bei minus 48 Grad gefriert.
Hosen sollten 1 Zentimeter über dem Boden enden. Ja, nicht länger sein, sonst fransen sie aus. Ne? Hatten wir heute in der Sendung hier an Herr Berger, eigentlich der seine Hose auf den Tisch gelegt hat, anschaulich dargestellt.
Mit viel Mühe und Leichtigkeit durfte ich Ihnen das
echt sagen. Nein, es war nicht schwer, es war gar nicht einfach.
Genau so.
Ja.
Starker Duft von Lebensmitteln führt zu kleinen Happen. Jedenfalls ist es so, wenn das Essen nach Vanille duftet.
Wir haben herausgefunden, dass eigentlich die Frau das starke Geschlecht ist, denn in Hungerphasen bringen Frauen häufiger Mädchen. Und jetzt kommt Mädchen zur Welt. Das bestätigt eine Studie. Da haben wir herausgefunden, dass wenn Hungersnöte irgendwo sind, dann werden mehr Mädchen geboren, weil die sind anspruchsloser. Ne? Und dann, wenn sie dann da sind, werden sie anspruchsvoller.
Kinderfüße sind auch ein bisschen anspruchsloser, denn die sind noch sehr ganz weich und formbar. Wenn Kinder Schuhe tragen, dann sollten die Kinder ungefähr 17 mm Platz haben, nach vorne hin. Das kann man mit einer Schablone machen und das ein bisschen umkreisen und dann immer die Schablone in den Schuh stecken, um herauszufinden. Denn die Kinder belügen einen eventuell auch und ziehen die Zehen ein oder das stört die gar nicht so, wenn der Fuß verformt wird.
Dann haben wir jetzt noch festgestellt, Namen kann man sich total schwer merken. Man merkt sich Gesichter eher. Kommt eigentlich daher, weil die Gesichter waren immer schon früher da in der Evolutionsgeschichte als die Namen. Wir haben uns ja Jahrhunderte, Millionen von Jahren erstmal angeschwiegen und angelautet oder so, bevor eigentlich A, B einen Namen gegeben hat. Und deswegen kann man uns Gesichter immer viel besser merken. Und da hat jemand jetzt gesagt, man könnte Eselsbrücken bauen. Wenn jetzt zum Beispiel einer Herr Müller heißt, dann soll man sich dem mit einem Sack auf dem Rücken vorstellen. Das ist doch mal machbar. Nur was mache ich, wenn jetzt einer Herr Pawlowski heißt?
Der kriegt einen roten Sack.
Ach so, warum?
Weil der Weihnachtsmann aus einer kalten Gegend kommt und Herr Pawlowski...
aus Finnland, typisch.
Ja, das ist ein typischer...
Lappe.
Der Pawlowskis kommen ja eigentlich aus Ungarn, sind dann aber irgendwann mal umgezogen nach Finnland und die Familie arbeitet seit Generationen für den Weihnachtsmann.
Ja.
Der aber auch nur ganz selten den roten Sack bei sich trägt, weil er denkt,
es ist ja noch nicht wieder Weihnachten.
Pawlowskis hat noch mal große Probleme, wie sie ihre Kinder bezeichnen.
Ja.
Und dafür gibt es eine Internetseite, wenn man jetzt denkt, mein Kind sollte Volker heißen, dann guckt man, gibt den Namen ein und findet vielleicht Namen, die so ähnlich sind.
Dann wie zum Beispiel
Eduard.
Was so total ähnlich ist wie Volker, ja.
Ja, naja, das geht so in dieselbe Stellen Sie vor, Sie sind konservativ ausgerichtet.
Ja.
Dann werden Sie neben Maximilian auch garantiert Julius finden. Und denken sich, ah, Julius klingt ja so ähnlich. Und die Seite heißt nameling.net oder .net.
Dicke ältere Menschen sind oft weniger intelligent. Das haben Forscher in Südkorea herausgefunden. Besonders ist das zwischen 60 und 70, wenn die da etwas dicker sind, dann auch etwas.
Auch etwas. Für ein ganz dickes Ding hat sich der Staat New York geleistet. Er hat gewisse Wörter bei Prüfungen, die öfter regelmäßig stattfinden, in Mathe oder in Englisch, hat er sich Wörter für den Index ausgedacht. Also eine schwarze Liste, die nicht erwähnt werden dürfen, sind Wörter wie Geburtstagsparty oder Swimmingpool und so weiter. Kann man sich auf der Seite von CNN noch genauer angucken, wen das interessiert.
Trinker finden sich laut Studie attraktiver und das hat nichts damit zu tun, dass die Wirkung von Alkohol das glauben lässt. Das ist einfach die Verbindung, die man hat, wenn man denkt, dass man trinkt, dass man dann irgendwie lockerer und lässiger und so weiter ist. Das heißt, Herr Berger, was machen Sie nachher, um noch etwas schön das
Popcorn naschen. Ich nasche Popcorn.
Ach so,
Popcorn ist gesünder, als man denkt.
Ja.
Warum? Weil da viele Polyphenole drin sind und noch anderes Zeug. Wer jetzt kein Popcorn mag, der kann auch Granatäpfel oder Weintrauben zu sich nehmen. Und es funktioniert nur bei Nicht-Mikrowellen-Popcorn.
Im Anschluss
gibt es noch Vögel, die erkennen ihre Verwandten am Geruch. Das sind die Zebrafinken.
Ach so, das hatten wir noch.
Es gibt Greifvögel, zum Beispiel die Rohrweihen.
Stimmt, wir hatten noch die Kulleraugen mit dem fluoreszierenden, nee, luminisierenden, das ist ja vielleicht, ja.
Hm? Die Rohrweihen, die verkleiden sich als Transvestiten, damit sie von ihren männlichen Kollegen nicht verprügelt werden.
Die hatte doch auch einen Sack auf dem Rücken.
Da weiß ich auch nicht, ob das so eine Art, ob es einen menschlichen Bezug gibt, warum es jetzt so viele metrosexuelle Männer gibt, weil die denn vielleicht weniger Stress erzeugen wollen gegenüber genau. anderen, die denn, na gut, und der Riesentintenfisch war ja auch noch da. Achso, im Anschluss, jetzt kommt die Literatursendung mit einem Thema, das sicherlich sehr interessant sein wird.
Und wir es durchaus nicht wissen. Weiter geht's danach mit dem mit der Sendung der Stubnis, den Plattenfroster.
Danach kommt die Metall?
Ja.
Ja, danach kommt die Metallallianz. Ja,
und danach der Plattenfroster, nee, Quatsch, den hatten wir schon.
Der Fleckma-Express.
Und wir sagen tschüss. Ach nee, wir haben ja vorhin...
Ostern senden wir nicht. Also, liebe Mitmenschen, ihr könnt eure Eier bei Herrn Müller selber suchen. Oder Säcke oder was auch immer.
Ja, auf Wiedersehen, bis in 14 Tagen.
Oh, Bauer, nimm mich mit. Früh am Morgen auf die Felder.